Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Hallo und herzlich willkommen zu Brainflix. Ich bin Christiane und da drüben sitzt der...
Der Julius, hallo.
Ja, und wir sind heute schon wieder hier in unserem Schlafzimmer und nehmen auf. Es ist nicht so viel Zeit vergangen seit der letzten Folge, aber wir müssen ja ein bisschen Zeit aufholen, deswegen... bekommt er jetzt schon eine neue Folge. Und wir haben uns vorhin den Film Memento angeschaut und werden heute über diesen sprechen und das Ganze nutzen, um über das Gedächtnis und die anterograde Amnesie ein bisschen was zu erzählen. Und zum Schluss geht es im Wissenschaftslexikon dann um Neuropsychologie. Und da will ich so ein bisschen erläutern, warum ich das für eine der faszinierendsten Teilbereiche der Psychologie halte.
Das klingt doch alles sehr spannend.
Ja. Aber als erstes natürlich, wie immer, was hast du zuletzt gesehen, Julius?
Ja, nicht sehr viele Filme. Wir hatten ja auch nicht so viel Zeit. Also eine Woche kann man ja auch nicht so viele Filme reinstecken. Man muss ja auch noch zwischendurch arbeiten und so weiter. Insgesamt waren es 3 Filme, die ich mir angeschaut habe. Du sicherlich auch so ungefähr die gleiche Anzahl. Zum einen war es First Reformed, dann Predator Upgrade und Transit, genau.
Ja, genau. First Reformed habe ich auch gesehen und den fand ich sehr bemerkenswert. Der hat mich schon sehr berührt. Mhm. Worum geht's da? Die Hauptperson ist, also Ethan Hawke spielt einen Pastor irgendwo in Amerika, ich weiß nicht mehr genau wo, der in einer sehr kleinen, idyllischen Kirche der Pastor ist, die aber zu einer zu so einer Mega-Church gehört, also rein rechtlich gesehen. Und er ist so ein bisschen zwischen den Stühlen und muss halt sich mit dieser Kirchenorganisation auseinandersetzen, aber gleichzeitig dort seine kleine Kirche führen, die auch nicht sehr hoch frequentiert wird. Also es sind nie besonders viele Leute da.
Das ist auch eher so eine Touristenkirche.
Genau, also er verkauft da auch Souvenirs und fühlt sich da auch ein bisschen als Souvenirverkäufer und es wird aber so nach und nach aufgerollt, dass er in seiner Vergangenheit nicht so schöne Dinge erlebt hat, weswegen er dann letztlich auch dort gelandet ist. Ich will jetzt mal nicht verraten, was da passiert ist. Auf jeden Fall als Pastor kommt er in Kontakt zu eben einer Frau aus einer Gemeinde und ihrem Mann, und er ist jemand, der sehr stark damit zu kämpfen hat, wie die Menschen oder wie die Menschheit generell mit der Erde umgeht und das alles so ein bisschen vor die Hunde geht, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Und der auch da ziemlich radikale Ideen hat, wie man dem Ganzen begegnen soll. Mhm. Und ja, er muss sich dann oder er setzt sich dann dafür ein, sich mit diesen Menschen zu treffen und ihn verstehen zu wollen und so weiter, und nach ja, übernimmt er sehr viel von den Gedanken dieses Mannes, und es kommt dann auch noch zu einer stärkeren Verwicklung mit dieser Familie, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein sehr trübsinniger Film, also der macht keinen Spaß, will ich mal so sagen.
Nein.
ist aber sehr... Also so richtig emotional ist der auch nicht, weil da alle relativ emotional unterkühlt agieren, hatte ich so das Gefühl. Hm. Oder wie war dein Gefühl da?
So ähnlich. Obwohl ja Ethan Hawke an sich schon relativ ausdrucksstark da agiert.
Ja, 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 der hat auf jeden Fall sehr stark zu kämpfen mit dem, was ihm da so widerfährt. Und also das Ende ist halt ziemlich... Ja, ich weiß gar nicht, ich habe da noch keine richtigen Worte dafür gefunden, aber es sind halt einige Bilder da, die sich einfach einbrennen. Jetzt nicht, weil die so absolut schrecklich sind oder so, dass man irgendwie Albträume kriegt, aber die sind einfach, wie soll ich sagen, brennen sich einfach ein und haben eine sehr starke Aussagekraft. Ja, ist also auf jeden Fall ein Film, über den man noch länger nachdenken kann, der auch relativ... Also, wobei so religionskritisch ist er, der ist eher kirchenkritisch, was eben diese...
Also die Institution an sich.
Genau, was die Institution angeht und ist auch von A24, ne?
Ja, also A24 hat extrem viele hochwertige Indie-Filme produziert, zum Beispiel Moonlight, also der, wo der bekannteste mit ist, oder auch letztes Jahr Hereditary oder It Comes at Night oder auch Lady Bird. Also man sieht schon sehr viele sehr hochwertige Filme, die auch in den Oscars eine große Rolle gespielt haben.
Ja, also das ist schon fast so ein Qualitätssiegel. Wenn A24 was gemacht hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen.
Ja.
Und das trifft auf jeden Fall auch auf diesen Film zu.
Mhm. Obwohl ich da so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich so richtig davon halten soll von First Reformed. Also ich habe den erstmal so 3,5 Sterne gegeben, weil ich den an sich ja nicht schlecht fand. Mhm. Aber der mich jetzt auch nicht so sehr berührt hat, wie ich mir das so erhofft habe. Und vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr drüber nachdenken oder mich da mal ein bisschen reinlesen. Ja. Und darum gebe ich, bei solchen Filmen gebe ich dann immer so 3,5 Sternchen erstmal.
Ich habe dem 4 gegeben.
Ja.
Ja, und dann hast du Predator Upgrade geguckt, ne?
Ja, das war eher so ein Film, ich dachte mir, naja, ich möchte einfach mal einen Actionfilm schauen, einfach mal das Hirn ausschalten. Das konnte ich auch bei dem Film. Und ich kann auch nicht mehr wirklich sagen, was da geschehen ist. Dieser Film war so unglaublich belanglos, dass ich den Großteil des Films ausgeblendet habe.
Okay.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Predator-Film zuvor geschaut, also von diesem Franchise. Es gibt ja diesen alten Film aus den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger. Und irgendwann gab es dann auch noch Mitte der 2000er eine Neuverfilmung von Predator mit unter anderem Adrian Brody. Habe ich alle nicht geschaut und ich wollte mir jetzt einfach mal Predator Upgrade anschauen.
Ich habe mal Alien vs. Predator geguckt, wenn ich die Alien-Reihe halt mag, aber das hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
Na, die habe ich zum Beispiel auch noch nicht geschaut. Ich kenne natürlich die Alien-Reihe, die liebe ich auch, also zumindest so die ersten Teile. Und aber Alien vs. Predator habe ich zum Beispiel nie geschaut und auch die Predator-Filme nicht, wie gesagt. Und ja, jetzt wollte ich mir einfach mal Predator Upgrade reinziehen und ich habe es dann danach ziemlich bereut. Und ich dachte mir, naja, in den anderthalb oder zwei Stunden, die er ging, ach, da hätte ich auch was Besseres anfangen können. Also wirklich, da hätte ich mir vielleicht noch mal Mad Max Fury Road reinziehen können.
Ja. Na, war denn wenigstens die Action toll, oder?
Nein, die war ja auch nicht toll. Also ich fand einfach nichts so richtig gut an dem Film. Der war jetzt auch nicht unglaublich schlecht. Also der hat ja schon ein relativ hohes Production Value. Es war jetzt kein Billigfilm oder so. Und auch die Schauspieler, also die waren ja jetzt auch relativ gut. Ich kenne jetzt die Namen zwar nicht, aber zum Beispiel hier der Hauptdarsteller ist hier der Typ, der bei Narcos die Hauptrolle gespielt hat in der ersten Staffel oder zweiten.
Der blonde Typ.
Der blonde, genau.
Ja, okay.
Der auch bei Logan mitgespielt hat oder der auch bei Moonlight den erwachsenen Typen da gespielt hat, der so aussieht wie 50 Cent. der hatte auch eine kleine Rolle gehabt und auch hier Jacob Tremblay hat mitgespielt, den die meisten ja kennen von Room. Und ich dachte mir, naja, der Cast ist ja an sich recht hochwertig. Nur die wurden halt so komplett verfeuert, so das, ja, die konnten überhaupt nicht so richtig,
zeigen, was sie
drauf haben, genau. Und Jacob Tremblay hat mal wieder so einen Jungen gespielt, der so ein bisschen merkwürdig ist. Also der hat dann Asperger in dem Film. Mhm. Ne, mal wieder so, wie hier bei Wunder hat er ja auch irgendwas. Und in Raum ist er ja jetzt auch ein Junge, der jetzt nicht so der gewöhnliche Junge ist, den Umständen entsprechend. Und da in dem Film auch mal wieder, ne, irgendwie zeichnet ihn mal wieder irgendwas aus. Und die Story, da will ich jetzt auch nicht genauer drauf eingehen. Es geht halt um die Predators, die da auf die Erde kommen und die Menschen entdecken da, dass die Predators irgendwie, dass es da noch eine höher entwickelte Form gibt, die die anderen Predator irgendwie
unterjochen.
Ja, irgendwie deren Eigenschaften annimmt, um noch besser zu werden. Ich, keine Ahnung, das war mir auch alles völlig egal irgendwann. Ich habe dann komplett abgeschaltet. Ich bin auch zwischendurch eingeschlafen, muss ich gestehen. Habe mal so ein paar Mal so Sekundenschlaf gehabt und dachte mir dann, als ich so aufgewacht bin, boah, oh, ich habe bestimmt jetzt total viel verpasst, aber dann habe ich mitbekommen, irgendwie war es gar nicht so lang und so viel ist dann auch nicht passiert und ich dachte mir dann auch, ach, da muss ich jetzt nicht nochmal zurückspulen oder so. Kompletter Schwachsinn. Ich kann es wirklich nicht empfehlen. Es ist noch nicht mal ein guter Actionfilm und die Story, die kannst du eigentlich vergessen.
Okay, also keine Empfehlung.
Also von mir aus nicht.
Wie nice. Viele Sterne hast du dem gegeben?
2, obwohl das noch ziemlich, ich sag mal,
ziemlich nett.
Ziemlich nett bewertet ist. Für das, was ich da sehen musste. Ja, wirklich okay. Nicht sehr schön.
Und dann haben wir noch Transit geschaut.
Genau, Transit mit Franz Rogowski in der Hauptrolle, der ja letztes Jahr auch in den Gängen mitgespielt hat. Den haben wir ja schon letztens besprochen in der Jahresrückblick. Und ja, worum geht's da? Da geht's halt um einen Typen.
Also vielleicht kann man erstmal sagen, es geht um, könnte man sagen, eine alternative Realität.
Genau.
Das also ist eigentlich ist es ja basierend auf einem Roman, der im Dritten Reich spielt, ne?
Mhm.
Und im Film wurde das quasi aufgenommen, was dort passiert im Roman, aber das in die Jetztzeit verlagert.
Richtig. Und das spielt auch alles in Frankreich größtenteils. Oder ja. Zumindest spielt auch wirklich in Frankreich die ganze Zeit. Und er flüchtet halt irgendwann nach Marseille, um dort einen Transit zu bekommen nach Mexiko.
Mhm. Genau, also er muss flüchten aus Deutschland. Wobei jetzt nicht, wird das genauer beleuchtet, warum eigentlich?
Die Figur an sich wird nicht so richtig erklärt, also so, was seine Motivation ist. Mhm. Also er gibt sich auch irgendwann als anderer aus, weil er,
genau.
Also er flüchtet mit jemandem zusammen, der ein Schriftsteller ist und der stirbt auf der Fahrt, weil der eine Beinverletzung.
Nee, der Schriftsteller ist jemand anderes. Der, den er dabei hat,
ach so.
Das sind zwei unterschiedliche Personen.
Ach so, dann hab ich's
also er nimmt verstanden. Die Identität des Schriftstellers an, weil er so eben an die Papiere kommt, ja. Um nach Mexiko reisen zu können. Und als Schriftsteller kommt er dann als in Marseille an und dort wird dann behördlich sozusagen festgehalten, okay, der Schriftsteller ist jetzt hier. Und seine Frau, also die Frau des Schriftstellers, ist schon dort in Marseille und erwartet natürlich ihren Mann die ganze Zeit und hat halt dann die Nachricht bekommen, der ist jetzt hier angekommen und so weiter. Aber er ist natürlich nicht da, weil er verstorben ist.
Ja.
Und sie sucht ihn halt die ganze Zeit und trifft auch immer wieder auf den Franz Rogowski. Ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß im Film. Ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall treffen die sich sehr oft und er fragt sich halt auch, was da vor sich geht. Und irgendwann kommt halt raus, dass es die Frau des Schriftstellers ist. Genau, und dann kommt es zu einer, wie soll man sagen, verhängnisvollen Begegnung. Also
wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten.
Nee, also irgendwann checkt er das natürlich, wer sie ist und warum sie dauernd auf der Suche ist und ja, ringt dann mit sich, ob er die Wahrheit sagen soll oder nicht und ob er nach Mexiko reisen soll oder nicht oder wer möglicherweise von seinem Transit mehr profitieren könnte. Ist auf jeden Fall ein Film, der viele Verstrickungen hat. Es wird auch alles nach und nach erst so aufgerollt, das hat mir gefallen.
Mhm.
Ist auch ein sehr emotionaler Film, fand ich. Also hat mich schon ziemlich berührt. Also nicht so sehr, dass ich weinen musste, aber
ja, mich leider wieder weniger. Ich weiß auch nicht, warum, aber
weil du ein Herz aus Stein hast.
Nein. Hey. Aber ich kann es ja manchmal auch nicht erklären, warum mich dann manche Filme nicht so berühren. Und das war auch wieder mal so ein Film, der hat mich halt nicht wirklich berührt. Und also ich fand den ja jetzt an sich auch nicht schlecht, aber irgendwie hat er mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt, wie ich das mir erhofft habe. Also genauso wie
ja,
schon
wobei
bei First Reformed.
Die Umstände, die waren halt auch nicht so optimal. Wir haben den halt an 2 Tagen geguckt, weil du mittendrin wieder eingeschlafen bist.
Und ja, das war halt eine ziemlich schläfrige Woche für mich.
Ja, also du solltest den vielleicht nochmal anschauen und in voller Konzentration, ja. Weil das lohnt sich schon. Ich habe dem 4 Sterne gegeben und ich fand den super.
Ja, das freut mich ja eigentlich auch für dich, dass du den gut fandest. Und wir haben ja auch noch die Queen geschaut mit Helen Mirren.
Ja.
Und da bin ich komplett eingeschlafen und deswegen kann ich auch nicht den wirklich als gesehen ansehen.
Ja. Ja, ich hatte den ja schon mal gesehen und das war jetzt ein Rewatch und ich bin da immer noch bei 4 Sternen geblieben.
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe vorher The Crown geguckt, also die Serie, die 2 Staffeln, die davon schon existieren und das hat dem Ganzen nochmal einen richtigen Mehrwert gegeben.
Mhm.
Also das erste Mal habe ich den halt geschaut, als er im Kino lief, was weiß ich, 2006 oder so vielleicht um den Dreh war.
Ja.
Und jetzt halt nochmal frisch mit dem ganzen Wissen, was ich mir über das englische Königshaus angeeignet habe und das war dann schon sehr beeindruckend und Ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, weil bei The Crown spielt ja Claire Foy die Queen. Hm. Natürlich in einer ganz anderen Ära als Helen Mirren dann. Aber ich hatte wirklich Probleme, die beiden Figuren so miteinander verschmelzen zu lassen und habe auch gedacht so, nein, so spricht die Queen doch eigentlich nicht. Und es ging dann aber mit der Zeit, also man hat sich irgendwie reingefunden und es war eine logische Fortführung des Ganzen, obwohl das natürlich viel früher gedreht wurde, aber es ist ja von den gleichen Machern und das hat man auch schon gemerkt. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert und mir hat das auch gefallen. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass da so viel Dokumentarisches auch drin war, also dass so viel Originalaufnahmen.
Also besonders von der Diana.
Ja, ja, genau. Es geht ja um die Zeit, um die Tage nach dem Tod von Prinzessin Diana und sie wird halt nie als Schauspielerin dargestellt, sondern immer nur mit Originalaufnahmen und das fand ich ziemlich gut gemacht. Fand ich
auch
gut,
ja, weil Diana kennt man ja eigentlich auch. Also das, sie kennt man halt einfach vom Aussehen und wenn da jetzt
eine andere... Ja, man kennt alle vom Aussehen.
Ja, natürlich, aber Diana besonders, weil sie so präsent war damals und... Das wäre auch sehr befremdlich gewesen, wenn sie jetzt von einer anderen gespielt worden wäre. Mhm. Es gibt ja sogar einen Film über Diana von Oliver Hirschbiegel und da spielt Naomi Watts spielt die Diana.
Kenne ich gar nicht. Wie heißt der denn?
Der war auch relativ unbekannt, der war gar nicht so präsent. Der heißt auch einfach Diana.
Ah, okay.
Ja. Habe ich selber noch nicht geschaut, aber das, was ich so gesehen habe, wie sie da aussieht, naja, okay, Naomi Watts kommt da schon recht nah hin, so, ne? Aber ich habe nicht das Bedürfnis, mit diesem Film anzuschauen. Vielleicht irgendwann mal.
Ja, du bist ja eh nicht so interessiert dran.
Nö, so Königshäuser an sich interessieren mich
auch nicht so. Na, vielleicht solltest du trotzdem mal The Crown gucken, weil die Serie ist wirklich gut.
Ja, vielleicht mal irgendwann. Aber man hat ja auch noch so viele andere Serien und Filme.
Ja.
Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch anzuschauen. Es wird ja von jeder Seite wird ja gelobt, diese Serie. Und auch jetzt von dir und da muss ja auch irgendwas dran sein, was da gut, was gut ist an der Serie, ne?
Ja, definitiv.
Okay. Ja, irgendwann werde ich es mir mal antun. Ja.
Okay, dann sind wir eigentlich damit durch.
Mhm.
Dann kommen wir zum nächsten Teil.
Ja, genau. Zunächst eine Inhaltszusammenfassung. Der Protagonist des Films Memento ist Leonard Shelby. Ein Mann, der an anterograder Amnesie leidet und den gewaltsamen Tod seiner Frau rächen will. Dabei trifft er immer wieder auf dieselben Menschen, an die er sich nicht erinnern kann. Auch weiß er nicht, wem er vertrauen soll. Mit Hilfe von Polaroids, Notizen und Tätowierungen versucht er sich ein System zu erschaffen, um trotz seines Zustands sein Ziel, die Ermordung des Mörders seiner Frau, zu erreichen. Wie gesagt, es geht um den Film Memento aus dem Jahr 2000. Und Hauptdarsteller des Films sind unter anderem also Guy Pearce, der die Hauptrolle spielt, also den Leonard Shelby. Guy Pearce sollten die meisten kennen, unter anderem von Filmen wie L.A. Confidential, Prometheus oder zuletzt aus dem Film Brimstone. Die zweite Hauptrolle oder so die Nebenrolle spielt Carrie Ann Moss, die spielt nämlich die Natalie. Und ja, die meisten kennen wohl Carrie Ann Moss aus den Matrix-Filmen oder auch aus Disturbia oder zuletzt in der Serie Jessica Jones war sie zu sehen, diese Marvel-Serie auf Netflix. Und den Teddy oder den John Edward Gammel, den spielt Joe Pantoliano und den kennt man aus Filmen wie Bad Boys oder auch aus der Serie Die Sopranos und die meisten würden ihn sicherlich kennen aus dem Film Matrix, also aus dem ersten Teil. Da spielt er nämlich den Cypher, der den Morpheus und seine Truppe verrät.
Ach, echt?
Genau.
Oh, ich dachte, ja, ich habe den noch nie vorher gesehen. Aber
durch
jetzt
den Bart erkennt man den halt sehr schnell. Und durch den Haarschnitt, der hat ja in Matrix hat er ja eine Glatze.
Ja, stimmt.
Und deswegen erkennt man den sehr schnell. Ich muss ja auch erstmal schauen, aber er ist es auf jeden Fall.
Ja, krass, wusste ich nicht.
Ja. Regisseur des Films ist natürlich Christopher Nolan. Also Christopher Nolan sollte wohl den meisten Filmfans irgendwie bekannt sein. Also er hat zum Beispiel die Dark Knight Trilogie verfilmt oder auch Inception oder auch Interstellar. Und Produzenten des Films waren Susanne Todd und Jennifer Todd. ja, das sind halt Schwestern und die nennen sich auch Team Todd, also als Produzententeam agieren die halt. Und die haben zum Beispiel Filme produziert wie die Austin Powers Reihe oder die Neuverfilmung von Alice im Wunderland, also von Tim Burton, oder auch Bad Moms 1 und 2. Naja, okay, das sind jetzt nicht so die geilsten Filme, obwohl Austin Powers finde ich ja persönlich ganz gut, aber so der Rest, was ich mir so angeschaut habe, was die bisher produziert haben, ist jetzt nicht so bombig, sag ich mal.
Eine kurze Zwischenfrage, ja, wie natürlich stehst du denn zu Christopher Nolan?
Ja, ich bin ziemlich großer Fan von Christopher Nolan. Ja, besonders, also Memento ist für mich ein ziemlich guter Film, also darum ist er nicht umsonst in meiner Top 10 meiner Lieblingsfilme. Aber auch Filme wie Interstellar oder auch die Dark Knight-Trilogie, aber auch jetzt zuletzt wie Dunkirk, die mag ich einfach sehr, weil seine Filme immer so ein, die haben immer so ein Konzept, was er da verfolgt, ne? Was er ja auch im Memento auch ziemlich exemplarisch zeigt. Ja, und das mag ich einfach. Es ist weniger so dieses Schauspielerische, was seine Filme auszeichnet, eher so dieses Konzeptionelle.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also er nimmt sich oft so tatsächliche wissenschaftliche Fakten oder Phänomene, wie hier eben die Amnesie oder bei Interstellar halt
das Träumen.
Schwarzes Loch.
Ach nee, Interstellar, ich war jetzt bei Inception. Ja, Interstellar, also, Schwarzes Loch, genau.
Also Raumfahrt, schwarze Löcher und so weiter und bei Inception halt Träume.
Ja.
Und spannend um diese herum dann sehr interessante Geschichten, oft mit Twists und Wendungen und Sachen, die sich erst am Ende ergeben und einen Sinn ergeben und so weiter. Mag ich auch sehr, wobei ich sagen muss, je öfter man seine Filme schaut, zumindest geht mir das so, desto schneller geht der Lack ab. Also besonders auffällig war das für mich bei Inception, den ich so nach dem, also beim ersten Mal war ich total geflasht und das hat dann auch noch eine Weile angehalten. So beim zweiten, dritten Mal schauen fand ich den auch noch richtig gut. Und irgendwann, so beim vierten oder fünften Mal, ich habe den schon wirklich oft gesehen.
Ich auch.
Ja, kommen dann immer mehr Ungereimtheiten ans Licht und man fragt sich so, ja gut, du hast das aber so etabliert, dann kann das ja dann so eigentlich nicht sein und so weiter. Also es fallen immer mehr Plotholes auf.
Ja, das stimmt. Also bei Christopher Nolan ist es oft so, dass dann irgendwann so Logiklöcher immer mehr ersichtlich werden, so je öfter man die schaut. Also bei Inception ging mir das auch so wie dir. Bei Interstellar letztens auch. Also der hat mir auch nicht mehr so sehr gefallen wie noch im Kino. Also im Kino war ich komplett geplättet. Also okay, seine Filme sind auch wirklich so fürs Kino geschaffen.
Ja, ja.
Er ist ja noch so ein richtiger Purist, der auch noch richtig auf Film dreht, ne? In 70 Millimeter und auch für IMAX-Kinos und so. Also in den IMAX-Format filmt er ja auch sehr gerne. Und das Besondere ist ja auch zum Beispiel, dass er auch Filmformate so wechselt im Film selbst. Das hat man zum Beispiel in Interstellar öfter gesehen.
Inwiefern?
Ja, dass er zum Beispiel Breitbild und dann zum Beispiel, also dass er manchmal so, ne, also in einem anderen Format in 70 mm und dann auf einmal in IMAX-Format und so. Okay. Das hat er immer gewechselt.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
Muss man mal drauf achten. Es war auch schon bei den Dark Knight-Filmen so. Und irgendwann habe ich das mal mitbekommen. Ich dachte mir so, ist das ein Fehler oder was? Was soll das so? Na, warum wechselt er da immer dazwischen? Aber das ist halt bewusst. Das macht er halt gerne.
Okay.
Und er ist halt wirklich noch so einer, der nicht digital dreht. Also der steht noch dazu wie Tarantino.
Ja.
Dass die noch so... Er ist noch einer der wenigen, der wirklich noch auf Film halt dreht, auf, naja, auf Rolle halt, ne?
Ja, aber ich muss sagen, bei Memento ist es eigentlich nicht so. Also der hat nach wie vor eine ziemlich gute Wirkung, obwohl ich den jetzt auch schon einige Male gesehen habe.
Das stimmt, ja.
Wobei natürlich, und da werden wir dann später drauf kommen, wenn man sich mit der Wissenschaft dahinter befasst, dann fallen einem natürlich auch immer wieder Szenen auf, wo man merkt, okay, das könnte so nicht sein. Aber das ist natürlich der Dramaturgie geschuldet.
Ja, das ist ja genauso bei Interstellar oder Inception oder so. Da denkst du ja auch, naja, okay, realistisch gesehen wäre das jetzt auch nicht so möglich unbedingt. Aber trotzdem haben die immer eine gute Wirkung. Also besonders im Kino. Ich war da bisher immer geplättet.
Ja, wobei das Einzige, was Nolan wirklich nicht kann, ist Emotionalität rüberbringen.
Ja.
Also die sind halt sehr rational, die Filme, auch wenn es
so ein bisschen wie Kubrick-Filme, die auch sehr kühl, also eher unterkühlt sind.
Ja, wobei in Nolan-Filmen kommen ja tatsächlich auch Schicksalsschläge und so weiter vor. Und es sind ja oft irgendwelche Männer, die ihre Frauen unter dramatischen Umständen verlieren. Also es sind ja oft einfach Witwer, die die Hauptrolle spielen.
Das stimmt, ja.
Aber trotzdem bleiben die seltsam unemotional, finde ich.
Ja, können wir das trotzdem vielleicht noch ein bisschen nach hinten verschieben, über Nolan zu reden? Oder möchtest du es jetzt
abhandeln? Jetzt sind wir einmal dabei.
Okay, können wir ruhig mal. Ja, okay, gerne.
Ja, was willst du noch dazu sagen?
Ja, jetzt weiß ich das auch nicht mehr so richtig. Aber auf jeden Fall gehört er für mich zu den großen Regisseuren unserer Zeit. So. Und ich freue mich eigentlich immer wieder so auf einen neuen Film von ihm. Also auch Dunkirk zuletzt hat mir sehr gefallen. Und da ist mir ja auch aufgefallen, also dass er einfach, er erzählt gerne Geschichten oder dreht gerne so ein Konzept um die Zeit. So, ne? Das ist ja bei Dunkirk auch so gewesen.
Ja.
Also da waren das ja mit diesen drei Zeitebenen. Also einmal halt in Dünkirchen, wo dann halt diese Soldaten da wochenlang warten, also wo das, glaube ich, für eine Woche angelegt war, diese Szenen. Und dann zum Beispiel auf dem Boot, was da für einen Tag angelegt war. Und dann Tom Hardy in dem Flugzeug da, in diesem Flieger für eine Stunde.
Mhm.
Ne? Und das hat er auch eigentlich super gelöst, so diese verschiedenen Zeitebenen. Was das ja auch nochmal so deutlicher gemacht hat für die Soldaten, ne? Diese ganze Woche, die sie warten, oder einen ganzen, ja, die ganze Woche, genau, die warten müssen, was halt so unglaublich lange dauert einfach, ne? So dieses Aushadern und dann auf dem Boot dieser Tag und dann in diesem Flieger, was der wirklich dann nur mal so kurz vorbeifliegt, so im Film, so, ne? Was so ein kurzer Augenblick einfach nur ist.
Aber ja, das stimmt. Und die Zeit als Konzept zieht sich halt auch durch die Filme durch.
Ja,
ne?
Genau.
Bei Inception hast du ja auch
natürlich, ja,
die verschiedenen Traumebenen,
ja,
die sich dann auch durch unterschiedlich schnelles Vergehen der Zeit auszeichnen.
Richtig. Und auch in Interstellar ja auch mit dem schwarzen Loch. Also
mit der Relativität.
Genau, mit der Relativität. Ja. Da merkt man das ja besonders, als dann zum Beispiel Matthew McConaughey, also die Figur dann mit seiner Tochter da, also mit Jessica Chastain, genau, dann spricht und sie, und er ist auf einmal, also sie ist so viel älter geworden und er ist immer noch so.
Ja, oder auch, wo die auf dem einen Planeten landen und dort halt ein paar Minuten länger oder vielleicht eine Stunde länger festsitzen aufgrund von Widrigkeiten und dann zum Schiff zurückkehren und der Besatzungstyp, der zurückgeblieben ist auf dem Schiff, halt irgendwie sagt, ja, es sind gerade irgendwie 30 Jahre vergangen.
Ja, oder so. Das ist ja auch ganz
schön
krass.
Viel vielleicht nicht, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit so. Ja, damit spielt er ziemlich häufig, das stimmt.
Ja. Ja, ja, und das mag ich ja eigentlich auch irgendwie so, diese Konzepte in seinen Filmen und auch die Drehbücher, die ja immer anfangs recht ausgeklügelt wirken. Ja, okay, die dann aber so Logiklöcher manchmal dann schon so offenbaren, je öfter man die schaut. Aber das finde ich eigentlich weniger schlimm. Ich finde es nicht so schlimm wie jetzt bei manch anderen.
Es ist auch nicht bei jedem Film gleich schlimm, aber Inception zum Beispiel, den kann ich mittlerweile schon nicht mehr so richtig genießen, weil es einfach zu offensichtlich ist, was da nicht passt.
Ja.
Aber Memento, wie gesagt, das passt alles noch ziemlich gut. Vielleicht willst du damit jetzt weitermachen?
Ja, natürlich. dann gehe ich auch noch ein bisschen aufs Drehbuch ein. Also das Drehbuch haben wir ja schon jetzt ein bisschen geredet. Das ist auch Christopher Nolan. Meistens ist er selber dafür zuständig.
Mit seinem Bruder.
Mit seinem Bruder Jonathan Nolan. Jonathan Nolan hat nicht immer Drehbuch geschrieben für Christopher Nolan. Nur in manchen Filmen, also zum Beispiel für die Dark Knight Trilogie, hat er Drehbücher geschrieben. Oder auch für Prestige, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der auch sehr gut ist.
Ja, der ist auch ziemlich gut.
Und Christopher selbst hat zu allen seinen Filmen bisher Drehbuch geschrieben, abgesehen von Insomnia. Also das ist ja ein Film mit Robin Williams und Al Pacino und Hilary Swank aus dem Jahr 2002. Da hat er kein Drehbuch geschrieben bisher, aber ansonsten für alle anderen.
Das ist auch im Grunde der einzige Christopher Nolan-Film, der mir nicht gefallen hat.
Ja, der ist ein bisschen schwächer als die anderen. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, das war ein guter Thriller, aber auch nicht so herausragend. Ja. Also so ein bisschen sehr gewöhnlich, sage ich mal. Obwohl da Robin Williams mal ausnahmsweise mal so eine böse Rolle gespielt hat, was ich auch nicht schlecht fand. Konnte auch sehr gut. Ja, was ist noch zu sagen? Also Jonas Nolan hat zum Beispiel letztens auch noch das Drehbuch zu der Serie Westworld geschrieben.
Okay, das aber hat er denn auch für Memento hier, hat er da auch mitgemacht?
Ja, ja, darum sage ich es ja auch. Für das Drehbuch war Christopher Nolan und Jonas Nolan zuständig. Okay. Sonst hätte ich den gar nicht erwähnt.
Ja, das hast du vorhin nämlich noch nicht gesagt.
Ja, gut. Für die Musik war David Julian zuständig. Der hat zum Beispiel schon den Soundtrack beigesteuert zu seinem ersten Film, zu seinem ersten richtigen Spielfilm Following von Christopher Nolan. Und auch zu Insomnia, Prestige und auch noch in Filmen wie zum Beispiel The Cabin in the Woods oder Eden Lake. Ja, Following, da ist noch ein guter, lustiger Fun-Fact. Also für Following hatte halt Christopher Nolan so wenig Budget, dass er für die Musik $8 eingeplant hat. Und somit hat dann eigentlich David Julian fast nichts bekommen. Vielleicht ein Abendessen oder sowas.
Also $8 ist...
Ja, er hatte extrem wenig Budget dafür gehabt. Da hat er auch wirklich nur so Freunde gefragt oder so.
Ja.
Und darunter gehörte halt auch David Julian, der aber ihm dann treu geblieben ist in seinen folgenden Filmen. Ich glaube, jetzt aktuell macht er nicht mehr den Soundtrack. Da ist es ja dann immer Hans Zimmer, ne? Der ja ein größerer Name ist als David Julian.
Mhm.
Genau. Passt jetzt auch eher zu seinem Film, sage ich mal, Hans Zimmer.
Ja, der hat halt einen sehr bombastischen Sound.
Ja, ne? Das stimmt schon, genau. Ja, und weiter zur Kamera. Für die Kamera war Wally Pfister zuständig. Der hat auch schon Kamera geführt in den Filmen wie Insomnia, Dark Knight Trilogie, Prestige, Moneyball. Ja, und da ist es so bei Wally Pfister gewesen, nach der Dark Knight Trilogie hat er sich dann gesagt, naja, jetzt mache ich aber eigene Filme, ne? Jetzt habe ich Bock, mal was Eigenes zu machen. Da hat er zum Beispiel Transcendence gedreht. Und
also auch als Regisseur meinst du?
Ja, als Regisseur hat er dann selbst realisiert mit Johnny Depp, war das ein Film. Der war, glaube ich, von 2013. War ziemlich unerfolgreich damals. Und wir haben den ja auch mal zusammen angeschaut. Es war kein guter Film. Nee, obwohl der ein interessantes Konzept hatte, so eine Idee. Genau.
Ja. Ja. Es geht ja so ein bisschen um Transhumanismus und jemanden, der die Mittel hat, sein Bewusstsein, seinen Geist in Computer zu speisen,
richtig,
mehr oder weniger. Aber die Umsetzung war halt nicht so bemerkenswert.
Das war so ähnlich wie hier dieser Lucy, fand ich so, wo du erstmal dachtest, die Idee an sich ist okay, aber dann die Umsetzung war so eine Katastrophe.
Also ja, Lucy war ja auch eine reinste, würde ich jetzt nicht sagen, aber Lucy schon.
Ja, Lucy ist die reinste Katastrophe, aber Transcendence, okay, der geht noch,
schon.
Den kann man sich anschauen, man darf nicht viel erwarten. Und ich finde Johnny Depp, okay, als Schauspieler ist der für mich seit Jahren gestorben.
Ja, ich sehe den auch nicht gern. Ja. Habe ich aber noch nie.
Ich habe den früher mal recht gern gesehen, aber irgendwann hat es dann aufgehört und jetzt auch noch zusammen mit seinen privaten Eskapaden, die er da, von denen man hört, dann ist er mir noch unsympathischer geworden. Aber okay. Ja, kommen wir noch zum letzten Punkt, zu dem Schnitt. Dafür war Dodie, oder ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Dodie Dorn war da zuständig. Sie hat auch den Schnitt geleistet, wie zum Beispiel für den Blockbuster Terminator 2 oder auch Königreich der Himmel oder auch in den letzten Jahren End of Watch mit Jack Gyllenhaal, der Film.
Ja, und der Schnitt ist ja hier wirklich hervorzuheben.
Genau, richtig. Und ja, da gehen wir dann später nochmal genauer drauf ein, aber der ist wirklich ziemlich gut gelungen. So, wie ihr das gewohnt seid, komme ich jetzt zu den Trivias zu dem Film. Ja, das war auch wieder recht interessant, was ich da so rausgefunden habe. Zum Beispiel basiert das Drehbuch auf der Geschichte Memento Mori, die sein Bruder, also Jonas Nolan, selbst geschrieben hat. Es wurde trotzdem als Originaldrehbuch angesehen, weil diese Geschichte hat er bis zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht. Und somit gilt es einfach als Originaldrehbuch. Also das Buch war eigentlich schon fertig, aber er hat es einfach nicht veröffentlicht. Das Drehbuch an sich war dann auch als bestes Originaldrehbuch bei den Oscars 2002 nominiert, sowie auch, wie schon erwähnt, der Schnitt von Dodie Dorn war auch nominiert. Aber der Film hat dann auch leider nichts gewonnen.
Ah, oh, okay.
Ja. Ja, was ich auch noch recht kurios fand, das wusste ich gar nicht, dass Guy Pearce vor dem Dreh knapp über 100 Kilogramm gewogen hat. Also okay. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil in dem Film selbst ist der recht hager unterwegs. Also ich sag mal nicht hager, aber
also schon muskulös, relativ so, schlank. Aber kein Gramm Fett dran.
Genau, richtig. Also da ist er schon gut trainiert so, ne? Also hat er sich dann die Monate hat er sich dann ordentlich ins Zeug gelegt und ordentlich sich Muskeln antrainiert und Fett abtrainiert. Genau. Ja, neben Guy Pearce waren auch zuerst Schauspieler wie Aaron Eckhart, Brad Pitt oder Charlie Sheen vorgesehen, auch Thomas Jane sogar, also für die Rolle des Leonard. Und Nolans erste Wahl für die Rolle war sogar Alec Baldwin. Und wenn man sich das vorstellt, Alec Baldwin für die Rolle, sehr schlecht vorstellen.
Das hätte überhaupt nicht gepasst.
Ja, ich könnte mir vielleicht Brad Pitt vorstellen. Ne?
Ja, ja.
Der
ja.
würde, weil Guy Pearce und Brad Pitt sehen sich relativ ähnlich aus, sage ich mal.
Ja.
Aaron Eckhart vielleicht auch noch, obwohl ich Aaron Eckhart, ich finde ihn persönlich, mag ich Aaron Eckhart irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum.
Ja, der ist für mich halt Two-Face, ne?
Ja, und der ist auch für mich so belanglos als Schauspieler. Ich mag den irgendwie nicht so sehr. Naja, aber Geschmackssache. Ja, Brad Pitt hatte ja sogar zugesagt für die Rolle, aber hat dann für eine andere Rolle sogar abgesagt.
Okay.
Ja, und da hat sich dann auch Christopher Nolan entschieden, einen eher unbekannten Schauspieler zu nehmen. Und Guy Pearce war zu dem Zeitpunkt auch recht unbekannt. Mhm. Also der war ja nur durch L.A. Confidential, hatte eine größere Rolle gehabt, ansonsten eher kleinere. Ja, ja, Kameramann und der und Special-Effekt-Künstler Mark Vargo, der unter anderem Spezialeffekte für Ghostbusters gemacht hat, lehnte die Arbeit auch für diesen Film ab, ne, weil er das Drehbuch einfach nicht verstanden hat.
Okay.
Und in einem Interview hat er später dann auch gesagt, dass er das ziemlich bereut hat, weil er dann den Film später doch ganz gut fand.
Ja.
Naja. Ich sag mal, shit happens, ne?
Tja, hätte sein Gehirn mal ein bisschen mehr angestrengt. Ne?
Genau, aber das ist ja öfter schon, also habe ich das schon öfter gelesen bei Schauspielern, also auch bei so eher komplizierten Filmen, dass viele Schauspieler auch Rollen abgesagt haben, weil die einfach das Drehbuch nicht verstanden haben.
Hm.
Und das dann auch später bereut haben. Also es kommt öfter vor. Ja, weil ich ja ein großer Radiohead-Fan bin und du ja auch, war der Fakt auch noch ganz interessant für mich. Christopher Nolan wollte für die Endcredits den Song Paranoid Android von Radiohead benutzen. Er hatte dann aber Angst gehabt, dass dann dieser Song, also man muss ja dann Tantiemen bezahlen, so in der Art, ne? Ja, und er hatte dann Angst, dass dieser Song dann das Budget sprengen würde. Weil der Film an sich hat nur 9 Millionen Dollar gekostet, was jetzt für einen Film in der Größenordnung ja relativ wenig ist, sage ich mal. Und der Film an sich spielte dann weltweit knapp unter 40 Millionen Dollar wieder ein. Ist jetzt auch so nicht so ein großer Gewinn, aber ich sag mal relativ ganz gut eigentlich.
Also für das Budget.
Für das Budget ist es eigentlich noch recht gut. Genau. Ja, das Tattoo-Studio sieht man ja auch. Also der tätowiert sich ja in dem Film öfter, der Leonard.
Und lässt sich tätowieren.
Also er lässt sich tätowieren. Und da ist ja dieses Tattoo-Studio, was man dann sieht. Das heißt ja Emma Tattoos.
Mhm.
Und dieses Tattoo-Studio wurde nach der Frau von Christopher Nolan benannt. Also die heißt nämlich Emma Thomas. Ja, und mit der ist er immer noch zusammen. Mit dieser Frau. Die auch öfter produziert für ihn. Genau, und auch in dem Film war sie teilhabende Produzentin. Ja, und der letzte Fakt, die Limited Edition der DVD, der Kauf-DVD des Films, erlaubt, den Film in chronologisch richtiger Reihenfolge anzuschauen. Also da muss man auch so ein paar Einstellungen machen, habe ich gelesen. Also irgendwie im Menü ein paar Mal irgendwie so eine Taste drücken, dann kommt man dann zu so einer Option, dass man diesen Film in chronologisch richtiger Reihenfolge anschauen kann. Ich habe es selbst noch nicht probiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es bei unserer DVD geht. Wir haben ja nur die normale. Aber da ist es dann möglich. Ich glaube, das ist auf DVD 2, wo man das dann abspielen kann.
Aber wenn ich da schon mal vorgreifen kann, das wäre total bescheuert, wenn man das machen würde.
Ja, natürlich. Das nimmt einfach den kompletten Reiz. Das ist so ähnlich wie, du kennst ja das Spiel Beyond Two Souls mit Ellen Page.
Ja.
Da gibt es auch die Option, das Spiel in chronologisch richtiger Reihenfolge zu spielen. Weil das ja auch sehr gesplittet ist, so mit den, ne? Also ist ja auch, na, wo dann wo du erstmal so den Anfang irgendwo vorgegriffen schon mal ist, so, ne, im Erwachsenenalter und dann später nochmal ins Kindesalter und so weiter bei dem Spiel. Und das habe ich dann auch mal versucht, in dieser chronologisch richtigen Reihenfolge zu spielen und das hat irgendwie so jeglichen Reiz genommen.
Mhm.
Ja, also weiß ich ja schon, die Macher was dabei denken. Und besonders bei Memento gehört es ja zum Konzept.
Ja, richtig.
Und das funktioniert einfach nicht. Ich kann es ja mal probieren, den Film in chronologisch richtiger Reihenfolge zu gucken, aber
du nimmst dir so
ich glaube, das würde keinen Spaß machen.
Von der Aussagekraft auch. Mhm. Sollte man einfach nicht machen.
Nee.
Ja, okay, dann haben wir das abgehakt.
Richtig.
Dann kommen wir jetzt zur Filmbesprechung an sich. Der Film, der ist ja so konstruiert, dass man, also dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, jetzt die Szenen hintereinander weg zu besprechen. Vielleicht erstmal vorweg, du hast es ja schon angedeutet, dass wir zwei unterschiedliche Handlungsebenen haben, die sich durch die Farbgebung unterscheiden. Wir haben einmal eine Handlungsebene, die in Schwarz-Weiß gehalten wird, die chronologisch erzählt wird, also in richtiger Reihenfolge, wo Lennart in einem Hotelzimmer sitzt und dort Dinge tut, also telefoniert oder er tätowiert sich auch selbst.
Genau.
Und dann haben wir eben die Handlungsebene, die im Farbbild gehalten ist, die rückwärts erzählt wird. Das heißt, wir kommen in den Film rein und wir starten mit einer Szene, wo wir ein Polaroid sehen, was sich
zurückentwickelt.
Mhm. Also diese erste Szene, die ist sozusagen noch eine Spur mehr rückwärts als das, was danach kommt, weil wir sehen die wirklich rückwärts ablaufen. Und das, was dann danach kommt in dieser Handlungsebene, das ist dann sozusagen innerhalb der Szene chronologisch, aber es wird immer fortlaufend das erzählt, was sich davor abgespielt
Richtig.
Hat.
Richtig, das überkreuzt sich auch irgendwann. Also da sieht man dann auch in der vorherigen Szene dann das, was man in der
Schwarz-Weiß-Szene sieht und das wird dann irgendwann farbig.
Richtig.
Genau. Und um ganz kurz auf die erste Szene zu sprechen zu kommen, wo man eben dieses Polaroid sieht, man sieht eben dort auf diesem Bild Blutspritzer und etwas Undefinierbares, was eine Leiche sein könnte.
Mhm.
Und dieses Bild verschwindet eben langsam. Und das allein finde ich als Einstieg schon so genial und so super, weil das eben total sinnbildlich ist. Zum einen für die Erzählweise, ne, dass wir eben merken, okay, hier wird was nicht in der richtigen zeitlichen Reihenfolge erzählt, sondern hier wird schon irgendwie was mit uns gespielt. Aber es ist auch komplett sinnbildlich für Lennarts Amnesie. Das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der an Amnesie leidet, wobei sich das relativ schnell dann zeigt und er auch darüber spricht. Aber es wird halt auch sofort so damit gespielt, wie eine Erinnerung verschwindet. Ne, also das ist halt einfach so schön sinnbildlich, wie das so langsam einfach blasser wird und dann irgendwann komplett weg ist. Und dann sieht man aber eben in dieser Szene, dass er offenbar gerade einen Menschen umgebracht hat.
Ja.
Genau. Und dann, wie gesagt, wechseln sich diese Schwarz-Weiß- und Farbszenen immer wieder ab.
Ja.
Und ich würde jetzt mal diese Filmbesprechung nicht auf dieser Zeitebene ablaufen lassen, sondern dass wir eher über die verschiedenen Charaktere sprechen. Und wie
das
die
ist eh schwierig, diesen Film wirklich nachzuerzählen. Der Reiz besteht ja auch so darin, als Zuschauer auch selber zu rätseln. Ne?
Ja,
das
genau.
ist ja wie so ein Puzzle, dieser ganze Film.
Ja.
Man versucht die ganze Zeit, das auch so nachzuvollziehen, was der Lennart versucht, in dem Film rauszubekommen.
Ja, genau.
Und das finde ich ja super bei diesem Konzept des Erzählens so, dass man als Zuschauer sich selber die ganze Zeit anstrengt so, okay, was hat er jetzt rausbekommen, ne? Und man versucht das selber ja so beizubehalten, so was, weil das ja auch immer nach hinten so springt so und selber, dann versuchst du selber, was ist nochmal davor geschehen und was kommt dann davor so, ne? Was hat er davor schon erlebt so und dann rätselt man die ganze Zeit rum. Und mir ging das jetzt wieder so, weil ich den auch schon total lang nicht mehr geschaut habe. Und da war das jetzt für mich auch wieder so ein Zusammenpuzzeln und so, ah, was ist da nochmal geschehen? Und das schafft der Film halt vorbildlich so, dass man sich in Lennart gut hineinversetzen kann.
Ja, genau. Und deswegen würde halt total viel genommen werden, wenn man den in richtiger Reihenfolge sehen würde.
Ja.
Ich würde erstmal sagen, wir konzentrieren uns auf Lennart.
Ja, und naja, das ist ja auch so, da kann man ja schon mal sagen, dass der Film sich selbst auch sehr auf Lennart konzentriert.
Ja.
Also schon allein die Kamera ist wirklich sehr stark bei ihm.
Das stimmt, ja.
Na, also auch, was mir aufgefallen ist, so, es gibt kaum Totale. Es ist ja oft so ein Film, dass dann zum Beispiel gezeigt wird, wo das jetzt spielt, zum Beispiel in dem Diner oder ne, in einem Hotel oder so, aber man sieht das kaum.
Also wenn sozusagen eine Szene eingeführt wird, wie bei einem Diner oder bei einer Bar, dann siehst du halt das Schild von der Bar oder so,
richtig,
halt in Nahaufnahme,
immer sehr
aber
nah
nicht
alles.
Die komplette Szenerie.
Man sieht nichts in der Totalen.
Genau,
ja, das und stimmt. Das fand ich eigentlich auch recht interessant, dass die Kamera einfach komplett nah bei den Charakteren ist und immer sehr verfolgend ist. Ja.
Genau. Ja, Lennart ist ein Mann, man weiß am Anfang halt überhaupt nichts über ihn und nach und nach, auch durch die Schwarz-Weiß-Szenen, wird halt klar, okay, dieser Mensch leidet an Amnesie.
Ja.
In der Schwarz-Weiß-Szene, also diese Ebene beginnt halt so damit, dass er sozusagen uns als Zuschauer auch so ein bisschen erzählt, wie seine Situation eigentlich so ist. Also genau. Er sagt dann, also oder wie er sich fühlt in der Situation, er sagt, okay, hier ist ein Hotelzimmer, ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, ich weiß nicht, was das hier soll, es ist ein total anonymes Zimmer und er sagt, ich weiß auch nicht, wie lange ich schon da bin und so weiter. Und das gibt eigentlich schon einen ganz guten Eindruck darüber, wie sich sein Zustand, er redet immer von seinem Zustand, wie der sich eben äußert in seinem Alltag und das ist auch was, da wird der Film auch wirklich für gelobt, weil das sehr nah an der Lebensrealität von tatsächlichen Amnestikern ist. Also, dass die halt oft das Gefühl haben, eben wenn sozusagen die Erinnerungen wieder verblasst sind, dass sie wie aus einem Traum aufwachen. Also, dass sie nicht wissen, wie sie da hingekommen sind und sozusagen immer die Situation wie ein unbeschriebenes Blatt ist und sie erstmal komplett sich irgendwie wieder reinfinden müssen. Und das wird uns in diesen Schwarz-Weiß-Szenen sehr schnell nahegebracht. Und in verschiedenen Situationen mit den Leuten, die er da trifft, kann er das auch verbalisieren. Er sagt immer, ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Und das ist eine Sache, die ist eigentlich falsch, weil ein Kurzzeitgedächtnis hat er. Das, was er nicht hat, ist eine Übertragung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Aber das ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert.
Ist auch für den Zuschauer wieder schwierig, das dann so auszudrücken.
Aber das, da will ich auch Wert drauf legen, dass das tatsächlich nicht zutrifft. Also ein Kurzzeitgedächtnis hat er, weil er kann sich ja zumindest ein paar Sekunden was merken. Ne?
Ja, natürlich. Dann wäre es ja wirklich so, der wüsste ja gar nicht, was er 10 Sekunden vorher gemacht hätte.
Ja, ja. Also
er könnte ja gar nichts mehr machen.
Genau, also er kann, wenn er sich konzentriert, schon Inhalte für eine gewisse Zeit, für ein paar Sekunden in seinem Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten.
Ja.
Aber er kann die offenbar nicht in sein Langzeitgedächtnis übertragen, weswegen er eben sich ja nichts erinnern kann.
Und das ist dann so, wie in dem Film gezeigt, immer diese paar Abschnitte. Zum Beispiel ist das nicht immer so ungefähr 5 Minuten, die er dann so das behalten kann. Und so ist das ja auch dann gefilmt. Und dann macht es ja wieder einen Cut. Ne, und das ist ja auch immer, das sind immer so Hardcuts, so richtig so, ne?
Ja.
Dann wird ein Cut gesetzt und dann fängt es dann davor wieder an, wird es davor angesetzt, die Szene.
Genau. Ja. Er erzählt dann auch so ein bisschen, wie er versucht, damit klarzukommen. Er sagt dann, dass er sich ein System überlegt hat. Er sagt, man muss lernen, seiner Handschrift zu vertrauen. Dann sieht man, dass er halt sehr stark tätowiert ist und diese Tattoos offenbar auch Hinweise über seine Situation und über das, was er vorhat, geben. Nämlich, man bekommt nach und nach raus, seine Frau ist offenbar getötet worden und er möchte den Mörder seiner Frau umbringen. Das ist sozusagen sein Ziel. Und die Tattoos, die er trägt, das sind eben die Fakten, die er über diesen Fall und über diesen Mörder schon gesammelt hat. Außerdem hat er ein Tattoo an der Hand, das ist ja auch unser Titelbild, wo steht Remember Sammy Jenkins.
Genau.
Und was es mit dem auf sich hat, das erzählt er halt auch in dieser Schwarz-Weiß-Szene sehr ausführlich, einem Menschen am Telefon. Genau. Und was relativ früh im Film auch schon etabliert wird und wo wir als Zuschauer auch total miträtseln, ist, wem kann er eigentlich vertrauen und wem nicht.
Das weiß man als Zuschauer wirklich selber nicht.
Ja. Richtig, ja.
Weil die ganze Zeit kommt ja hier dieser Typ Teddy, der ja auch wirklich nicht so heißt, also der nennt sich einfach nur Teddy. Und da weiß man ja auch nicht, warum er seinen richtigen Namen da erstmal nicht nennt. Und den Namen selbst hat auch ja Lennart auf dieses Polaroid auch gekritzelt, ne? Um genau. sich daran zu erinnern.
Richtig, ja. Und er macht sich ja, also da nochmal ganz kurz auf sein System, wo wir da gerade sind. Also er macht von allem Polaroids, was er irgendwie wichtig findet, also von den Orten, wo er gerade ist, von den Menschen, mit denen er zu tun hat, und schreibt dann das, was er in dem Moment noch darüber weiß, eben auf das Polaroid drauf, in Richtig. Seiner charakteristischen Handschrift. Wie zum Beispiel, dass dieser Typ Teddy heißt.
Genau.
Und das wird wirklich ganz am Ende erst aufgelöst. Auf der Rückseite des Fotos von Teddy steht nämlich drauf, glaub seinen Lügen nicht, oder man kann ihm nicht trauen, also glaub nicht dem, was er sagt.
Richtig.
Und da fragt man sich wirklich die ganze Zeit, wann und in welcher Situation hat er das darauf
geschrieben? Das wird zum Schluss doch sehr wichtig.
Und das wird halt erst am Schluss erwähnt oder gezeigt, wie das dazu kam. Aber er hat ja auch noch mit anderen Leuten zu tun, zum Beispiel dem Motelbetreiber, der jetzt keine besonders wichtige Rolle spielt, aber an dem halt exemplarisch auch gezeigt wird, wie manipulativ andere mit ihm umgehen und wie leicht er zu manipulieren ist.
Richtig, weil da kommt dann irgendwann auch eine Szene, wo dieser Typ, also dieser Motel-Rezeptionstyp, dann zugibt, dass er ihm zwei Zimmer vermietet hat.
Genau, weil er sich nicht erinnern konnte, dass er schon mal eins gemietet hat.
Genau, was ganz schön fies ist eigentlich.
Ja, es ist total fies, wobei das ist irgendwie noch das Harmloseste, mit dem man sich da rumschlagen muss.
Aber eigentlich, naja, er nutzt ihn ja auch ganz schön aus, so seine Situation, ja.
Ja, klar.
Aber auch andere Menschen merkst du halt auch, also dass sie ihn testen oder ihn auch irgendwie versuchen auszunutzen.
Ja, und da ist das prominenteste Beispiel halt die Natalie.
Ja, genau.
Wobei Teddy nutzt ihn wahrscheinlich. Ja, bleiben wir erstmal bei Natalie. Das ist eine Frau, die sieht man zum ersten Mal bei einem Treffen im Diner. Und da hat sie eine Sonnenbrille auf und scheint irgendwie offenbar verprügelt worden zu sein. Die greift Lennart dann auf, weil er ist auf der Suche nach Natalie, kann sie aber nicht erkennen, weil er nicht weiß, wie sie aussieht. Ja. Und sie sagt dann hier, hallo, ich bin Natalie, setz dich mal hier zu mir und so weiter. Und dann unterhalten sie sich so ein bisschen. Und sie sagt halt, ja, ich habe Infos für dich, wo man zu dem Zeitpunkt schon weiß, okay, es geht um Infos, um den Mörder offenbar zu fassen, und sie übergibt ihm dann auch einen Umschlag mit Informationen, und sie sagt dann, dass er sich doch an seine Frau erinnern soll, weil, und das kriegen wir dann auch mit, es gab halt einen Vorfall, bei dem seine Frau gestorben ist, und das ist sozusagen der Punkt, an dem seine Amnesie auch einsetzt. Das heißt, an alles davor kann er sich erinnern.
Richtig.
Aber ab dem Zeitpunkt, wo das eben passiert ist, ab da kann er sich nicht mehr erinnern. Und
er erwähnt auch öfter, dass das immer der erste Gedanke ist, wenn er dann wieder nicht weiß, wo er ist. Also, dass es der letzte Gedanke ist, der ihn dann
genau.
kommt. So. Alles, was danach passiert ist, kann er sich einfach nicht mehr merken. Und das kann er nur anhand dieser Polaroids, Tattoos und so weiter. Und
genau, Notizen. Und das ist halt auch was total realistisch ist. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn sozusagen du ab einem gewissen Zeitpunkt keine Erinnerungen mehr speicherst, dann hört dein Leben ja da auf.
Richtig.
Und wenn es dann immer so ist, als ob du gerade aus einem Schlaf erwachst, dann ist ja klar, dass das Letzte ist, woran du dich erinnerst, wo du denkst, okay, hier müsste jetzt irgendwie was weitergehen, aber hier ist offenbar eine Lücke da. Deswegen, das ist auch wirklich gut dargestellt. Und das sagt er halt auch total schön, wenn er dann gebeten wird, sich an seine Frau zu erinnern. Wo er dann auch sowas sagt wie, es ist, als wenn ich aus einem Traum erwachen würde, wenn ich mich so daran zurückerinnere und wenn ich mich daran erinnere, wie das war dann zu diesem Zeitpunkt. Und das ist eine Sache auch, wie die Erinnerungen an seine Frau bildlich festgehalten werden. Das hat mich total an Inception erinnert. Ich weiß nicht, also ne, wo du diese Bilder von der Frau, von der ehemaligen Frau
hast. Da war es ja so ähnlich, ja.
Genau, das ist wie bei Inception gewesen. Und sie sagt dann, er sagt dann halt auch so, es ist wie Erwachen aus einem Traum, wo man so diese Parallele so schön hat. Und in der Szene dachte ich so, ja, das sieht jetzt typisch Nolan-mäßig aus. So diese Erinnerungsbruchstücke mit einem Typen, der aus einem Off darüber labert, so was das jetzt für ihn bedeutet und so weiter.
Ja.
In späteren Szenen sieht man dann, dass er bei Natalie aufwacht. Das heißt, offenbar hat da eine Art von sexueller Beziehung stattgefunden. Zumindest wird das dem Zuschauer suggeriert. Ob das wirklich so war, bleibt jetzt offen.
Ja.
Und da muss ich sagen, da ist mir was aufgefallen. Das kam, glaube ich, auch schon ein bisschen häufig oder danach auch noch mal häufiger vor. Aber hier ist es mir aufgefallen, da habe ich es mir aufgeschrieben. Wo er dann bei Natalie erwacht, da ist er plötzlich nicht überrascht über seine Tattoos. Also oft ist es ja so, wenn dieses Tattoo Sammy Jenkins eingeblendet wird, dass ihn das überrascht, dass er da dieses Tattoo hat. Ne? Immer wenn er sich die Hände wäscht und so weiter, guckt er dahin, als ob er sich wundert, so, hä, was ist das? Was soll das hier?
Ja.
Und als er da mit Natalie aufwacht, dann sagt sie auch irgendwas über seine Tattoos. Und das ist für ihn in dem Moment halt überhaupt nicht komisch, dass er von oben bis unten tätowiert ist. Weil ne, zu dem Zeitpunkt, als seine Frau überfallen wurde, da hatte er die Tattoos ja alle noch gar nicht.
Ja.
Und das ist was, da weicht das wieder so ein bisschen von der Realität ab. Und da würde jemand, der eine Amnesie halt hat, sich halt erstmal wundern, hä, was ist denn hier mit meinem Körper passiert?
Naja, allgemein ist das ein bisschen unglaubwürdig, dass er ja eigentlich immer weiß, was zu tun ist, dass er sich das alles sammeln muss. Also eigentlich müsste er da viel
hilfloser sein.
Genau. Er weiß ja schon immer, dass er das so machen muss, wie er das bisher gemacht hat.
Genau, auch dass er weiß, okay, hier in meinen Taschen habe ich Fotos, die mir Hinweise bieten.
Ja, das sind so ein bisschen Logiklöcher, sage ich mal, die ja so Nolan-typisch sind.
Ja,
was man ein bisschen kritisieren kann, aber dann würde der Film nicht so funktionieren.
Nee, das ist es ja, der Film würde anders nicht funktionieren. Also, in der Realität wäre er halt eher so eine Persönlichkeit wie der Sammy, der halt im Pflegeheim ist, der zu nichts so wirklich in der Lage ist, außer halt Werbespots zu gucken, weil die seine Aufmerksamkeitsspanne nicht übersteigen.
Obwohl er irgendwann selber auch sagt, er ist da nicht so, wie der Sammy, er hat sich angeeignet, das so
richtig, sich alles zu sammeln. Aber jemand mit Amnesie in dieser starken Form könnte das nicht. Also, ne, der wüsste halt, sobald sozusagen sein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr mit einer Sache beschäftigt ist, verblasst die Erinnerung ja schon wieder. Deswegen wüsstest du halt auch 10 Minuten später nicht mehr, dass du Sachen in der Tasche hast, die dich an etwas erinnern.
Ja.
Und wenn du das dann entdecken würdest, diese Fotos, hättest du auch keine Verbindung dazu. Da würdest du auch denken, ja, hier steht irgendwie Teddy, trau ihm nicht, aber du wüsstest überhaupt nicht, was soll das überhaupt? Wer hat mir das reingesteckt? Was soll ich damit anfangen?
Ja.
Also, na, du wärst immer wieder an dem Punkt, wo du halt absolut nicht weißt, wie du in die Situation gekommen bist.
Ja, aber dann würde der Film langweilig sein.
Ja, ja, ja.
Der würde dann nur in dem Raum sitzen und es würde immer wieder passieren.
Genau, es würde keine Geschichte entstehen. Ja.
Ja, natürlich, es muss ja wie so ein Thriller, muss das ja irgendwie stattfinden, so diese Story. Es geht halt dann nicht. Also, wie halt auch in seinen anderen Filmen, es muss ja irgendwie so ein Kompromiss getroffen werden, damit dann auch was erzählt werden kann.
Ja, ja.
Und ja, da kann ich dann auch drüber hinwegschauen. Es muss dann auch nicht für mich so realistisch sein.
Also da darf man dann auch nicht so sehr dahinter stehen und sagen, oh, das ist jetzt aber nicht real. So.
Genau.
Aber wir waren ja gerade bei Natalie und sie ist jemand, das merken wir halt auch erst nach und nach, die ihn halt extrem manipuliert und für ihre Wünsche einsetzt und instrumentalisiert. Da gab es noch eine Szene, wo sie sich so ein bisschen öffnet, also vermeintlich öffnet und sagt, ich habe jemanden verloren, der hieß er Jerry? Irgendwas mit J. Jimmy? Jimmy hieß der, glaube ich, mal Jimmy.
Ja. Das kann sein.
Ich habe jemanden verloren, du hast jemanden verloren, lass uns sozusagen uns gegenseitig helfen und sozusagen darüber hinwegkommen und so weiter. Und dann ist irgendwie ein Sprung, dann ist es offenbar ein paar Stunden später, weil dann ist es dunkel und dann schreibt Leonard das halt auf, so hier, Natalie, die hat sich an jemanden, hat jemanden verloren, sie wird dir aus Mitleid helfen und so weiter. Und daran hätte er sich eigentlich auch überhaupt nicht erinnern dürfen, zumindest nicht Stunden später.
Ja.
Das hätte er, wenn dann, direkt in der Situation aufschreiben müssen. Aber okay, wollen wir mal nicht so sein.
Ja,
ne? Ja, willst du kurz erklären, wie das sich mit Natalie dann auflöst, was sie sozusagen, wie sie intrigiert hat.
Kannst du das bitte wiedergeben?
Ist dir das so kompliziert?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, es kommt dann später raus, dass dieser Jimmy, der offenbar der Partner von Natalie war. Das sieht man ja auf einem Bild, sie zeigt ihm ja ein Foto, wo sie mit Jimmy zusammen drauf ist, dass dieser Jimmy von Leonard getötet wurde. Deswegen hat sie natürlich auch, sollte sie eigentlich feindlich gegenüber Leonard eingestellt sein, was offenbar auch so ist. Und sie manipuliert ihn dann dahingehend, dass sie durch ihn Teddy umbringen lässt. Genau, und jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, weil es entwickelt sich dann später, also das ist halt der Punkt, wo sozusagen die beiden Zeitebenen miteinander gekreuzt werden, wo das Bild dann auch farbig wird, wo er dann gerade dabei ist, Jimmy umzubringen.
Ja.
Genau, und Natalie hat halt auch so nette Arten und Weisen, ihn zu testen, zum Beispiel in der Bar.
Ja, genau. Da spuckt sie zum Beispiel lässt einen Gast in so einen Bierkrug spucken. Lässt dann auch Leonard nochmal reinspucken und spuckt selbst auch nochmal rein, verrührt das Ganze und stellt diesen Krug eine Weile später dann zu Leonard auf seinen Tisch, als er sich dann umgesetzt hat in der Bar. Und er trinkt es einfach und sagt dann, ja, Dankeschön, ne, und trinkt dann davon und somit sieht sie dann auch, dass er sich dann wirklich nicht dran erinnern kann, weil er das ja eigentlich auch gesehen hat. Und der Gast, der da reingespuckt hat, lacht dann auch darauf hin, weil er das ja auch beobachtet hat, die Szene. Und ja, sie selbst ist dann natürlich auch davon überzeugt, dass er sich wirklich nicht erinnern kann.
Ja.
Und sagt ihm das auch.
Ja. Genau, oder sie lässt sich absichtlich von Leonard verprügeln und gibt dann auch, oder suggeriert ihm dann, dass es halt jemand namens Dot gewesen wäre.
Richtig.
Oder war das so, dass sie ihn ansetzt, Dot zu töten? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, was es mit dem Dot auf sich hatte. Ob der getötet werden sollte oder ob der Teddy getötet werden
sollte. Das habe ich auch nicht
so ganz
verstanden, muss ich ehrlich sagen, in der Geschichte.
Aber das ist im Grunde für die Geschichte an sich auch nicht so wichtig. Man merkt halt, dass er auf jeden Fall manipuliert wird und instrumentalisiert wird für die verschiedenen Ziele der Person. Und ja, worauf ich mich jetzt auch mehr konzentriert habe, waren tatsächlich die Schwarz-Weiß-Szenen, wo dann erzählt wird, wie er eigentlich so klarkommt.
Die waren auch so mit die interessantesten, weil er das ja auch erklärt, so seinen Zustand.
Ja.
Und dann auch das mit Sammy Jenkins erklärt.
Genau. Dann kommen wir doch auf Sammy Jenkins.
Ja, genau, da kannst du ja mal genauer drauf eingehen. Auf dieses
Er erzählt, dass Sammy Jenkins jemand war, der das gleiche Problem hatte wie Leonard. Er sagte, der hatte allerdings kein so gutes System wie er, um eben seinen Alltag zu bewältigen. Das heißt, er wurde zum Pflegefall und war da im Pflegeheim und so weiter und hatte halt im Grunde nichts im Leben irgendwie zu tun, außer halt ein bisschen Fernsehen zu schauen. Wohingegen Leonard, wie er sagt, sich eben dieses System entwickelt hat, um auch tatsächlich im Leben irgendwie etwas zu tun, so, und um klarzukommen. Er sagt, er hatte ihn durch die Arbeit kennengelernt und dann
Muss noch dazu sagen, er war, Versicherungs...
Ja, das will ich ja gerade sagen.
Er war
Versicherungsermittler und hat bei einer Versicherungsanstalt gearbeitet und sollte eben herausfinden, ob dieser Sammy, ob seine Amnesie körperlich oder psychisch bedingt war. Das war sozusagen sein Fall, den er da hatte, weil davon eben abhängig gemacht werden sollte, ob die Versicherung jetzt dafür zahlt oder nicht für die Behandlung und so weiter. Und er hat halt so erzählt, das war irgendwie so sein härtester Fall und da musste er auch selber recherchieren, so wie er das jetzt testen kann, ob das jetzt psychischer oder körperlicher Natur ist. Und da hat er gesagt, er kann sich zwar alles nur einige Minuten merken, aber er konnte sich an Dinge vor dem Unfall problemlos erinnern und offenbar auch an komplexe Vorgänge, wie zum Beispiel, wie es funktioniert, seiner Frau Insulinspritzen zu geben. Er konnte aber nichts Neues dazulernen, jedoch sollte Konditionierung funktionieren. Und das finde ich super, dass das so dargestellt wurde, weil das ist tatsächlich so. Das sage ich dann später auch im wissenschaftlichen Teil noch ein bisschen genauer, warum das funktionieren sollte. Aber er sagt sowas wie, diese Konditionierungsprozesse, die werden in einem anderen Gehirnteil gespeichert als der für seine Amnesie zuständig ist. Und deswegen, ja, lässt er Sammy dahingehend testen, dass ihm verschiedene Objekte präsentiert werden, immer und immer wieder.
Ja.
Und eins dieser Objekte steht eben unter Strom. Und so sollte er eben durch implizites Lernen sozusagen, ja, sollte gefestigt werden, dass er dieses Objekt nicht so häufig anfassen sollte.
Ja.
Also nicht in dem Sinne, dass er weiß, okay, da ist der, was weiß ich, das Dreieck, das darf ich nicht anfassen, weil das steht unter Strom, sondern dass er sozusagen einen Instinkt entwickelt, so einen unbewussten Instinkt, dass er das besser nicht anfassen sollte. Und er sagt, dass das bei Sammy eben nicht zutraf, dass er diese Konditionierungsprozesse eben, also dass sie bei ihm offenbar nicht gegriffen haben. Und das war für ihn dann sozusagen der Beweis dafür, dass seine Amnesie psychologischer Natur war und nicht körperlicher Natur, weswegen dann die Versicherung nicht gezahlt hat. So, und dann erzählt er, dass Sammys Frau dann zu ihm kam und wissen wollte oder von ihm eine persönliche Einschätzung haben wollte, wie ist das denn jetzt wirklich? Kann ich darauf hoffen, dass mein alter Sammy noch irgendwann mal zurückkommt oder sollte ich besser damit abschließen und sagen, jetzt ist es halt so, dann muss ich halt mit dem neuen Sammy zurechtkommen.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass er ihr dann offenbar ein bisschen Hoffnung gibt und sagt, oder die Frau dann sozusagen, ich sage echt oft sozusagen, ne? Dass die Frau dann merkt, okay, mein alter Sammy ist da irgendwo noch drin und sie will ihn dann sozusagen herauslocken mit einer ziemlich gefährlichen Art und Weise, denn er ist offenbar dafür da, ihr die Insulinspritzen zu geben.
Ja.
Und sie sagt dann mehrmals hintereinander, Sammy, es ist Zeit für meine Insulinspritze. Und sie will dann eben gucken, ob er dann zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, oder zumindest davor, also sagt, dass er die Spritzen nicht geben möchte, oder zumindest zögert,
ja,
weil er irgendwie gemerkt hat, dass ich habe dir doch schon eine Spritze gegeben, ja, oder zumindest das Gefühl hat, so, nee, das ist jetzt gerade irgendwie nicht richtig.
Aber das tut er halt nicht.
Genau, das tut er nicht. Er gibt immer weiter Insulinspritzen, bis sie dann ins Koma fällt und daran verstirbt.
Ja.
So. Willst du dann erklären, was es mit dem Sammy wirklich auf sich hat?
Naja, das wird das so richtig klar im Film?
Es wird zumindest impliziert.
Ja, es wird ja impliziert eher. Weil es ist dann irgendwann so, auch das ist dann schon fast das Ende des Films, dass dann der Teddy dann dem den Lennart zu verstehen gibt, dass dieser Sammy Jenkins, dass der eigentlich überhaupt keine Frau hatte. Also, dass der eigentlich alleine da war die ganze Zeit und alleine auch in dieser Anstalt dann war und dass eigentlich er, Lennarts Frau eigentlich Insulinspritzen benötigte und dass er derjenige war, der sie dann wohl umgebracht hat, weil er sich nicht mehr dran erinnern konnte.
Genau. Also was wir den Film über immer wieder sehen, das sind so Erinnerungsfetzen an seine Frau, wie sie gefesselt und mit einem Duschvorhang über dem Gesicht halt im Bad liegt und offenbar stirbt.
Ja.
Wo Teddy uns dann aber sozusagen und Lennart in dem Moment offenbart, dass seine Frau dabei gar nicht gestorben ist.
Ja. Richtig, das kommt dann nämlich auch noch raus, ja.
Genau.
Also diesen Überfall, den gab es auch wohl, also zumindest nach Teddys Aussage, dass es den gab. Und das waren wohl zwei Junkies, die da einfach in die Wohnung einbrechen wollten und haben halt nicht mitbekommen, dass noch der Lennart noch mit da war, ne, der die dann überrascht hat. Und er hat auch den einen umgebracht. Und der eine konnte aber flüchten. Das war ja dann derjenige, der den dann Lennart gesucht hat.
Genau.
Er hat aber dann sich nicht mehr erinnern können, dass seine Frau überlebt hat. Und dann hat er ja schon diesen Schaden gehabt mit seinem Gedächtnis. Und seine Frau benötigte ja diese Insulinspritzen. Und er war dann eigentlich derjenige, wo er dann dachte, das wäre eigentlich Sammy Jenkins gewesen, der dann diese Insulinspritzen seiner Frau gegeben hat. In Wirklichkeit war es Lennart, der seiner eigenen Frau diese Insulinspritzen gegeben hat und dann auch diese Überdosis dann verabreicht hat.
Genau, also zumindest wird das sehr stark impliziert,
genau, dass richtig. Es so war. Ja, und dann ist es nämlich auch so, das ist dann auch schon das Ende des Films, dass Lennart das nicht glauben möchte, weil auch dann Teddy sagt, naja, du hast den schon umgebracht, den du gesucht hast, das ist alles schon erledigt. Genau, er sagt,
ich habe dir schon dabei geholfen, den John G. zu ermorden.
Und so wird auch impliziert, dass auch schon eine ganze Weile vergangen ist seit diesem Vorfall, seit dem Mord, seit dem scheinbaren Mord an seine Frau, wo er dran glaubt, dass halt diese Typen sie getötet haben. Also da muss schon eine unglaubliche Zeitspanne dazwischen liegen.
Genau, es ist auf jeden Fall schon ein Jahr vergangen, seitdem der echte John G. umgebracht wurde.
Richtig. Und Leonard ist ja immer noch auf der Suche. Er kann es halt nicht glauben. Und das Ende des Films.
Nicht nur er kann es nicht glauben, er kann sich halt nicht daran erinnern.
Ja, und er kann sich natürlich nicht daran erinnern. Aber als dann Teddy ihm das ja sagt, möchte er es auch nicht glauben.
Genau, da möchte er es nicht glauben.
Weil diese Realität einfach nicht für ihn ertragbar ist.
Genau, da entscheidet er sich bewusst dafür, sozusagen diese Suche nach dem Mörder weiterzuführen, indem er eben die Bilder, die Beweise, die er hat, vernichtet.
Hm. Ja, und er schreibt dann auch, das ist dann auch der Zeitpunkt, als er dann auf dem Polaroid schreibt, glaube Teddy nicht, er lügt nur. Also alles, was er erzählt, ist eine Lüge.
Genau.
Und das ist ja das dann, was er dann im späteren Verlauf des Films, also in der chronologisch richtigen Reihenfolge, er schaut ja dann immer auf dieses Polaroid und sieht dann, ja, Teddy, das ist ein Lügner, dem darf ich nicht trauen.
Genau.
Und darum handelt er ja dann so, wie er schlussendlich handelt.
Ja.
Ja.
Genau, ja. Und dass er sich sozusagen nicht an den Mord an John G. erinnert, generell an nichts erinnern kann, was seit dem Vorfall passiert ist, das fasst er auch relativ schön in Worten zusammen. Also er sagt zum Beispiel an einer Stelle, wie soll ich meine Wunden heilen, wenn ich die Zeit nicht empfinde?
Mhm.
Und das beschreibt das halt auch sehr schön. Ja. Wenn du immer das Gefühl hast, du wachst gerade auf, dann hast du natürlich auch keinen Sinn mehr für die Zeit.
Ja. Er denkt ja immer, das ist gerade unmittelbar passiert,
genau.
Davor dieser Mord.
Und er sagt auch an einer Stelle, ich kann mir nicht merken, dich zu vergessen. Hm. Er wird niemals abschließen können damit, weil er sich nicht merken kann, dass er schon mal damit abgeschlossen hat.
Hm.
Und das ist einfach, also ist mega tragisch.
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Naja, auch der Teddy sagt ja eigentlich auch so, er hat dann irgendwann auch irgendwelche Leute dann gesucht, damit dann der Leonard quasi zufriedengestellt wird.
Genau, er hat irgendwelche John G's gesucht, damit er die halt umbringen kann.
Er sagt ja dann auch hier, es gibt total viele John G's. Ich zum Beispiel heiße auch John G.
Ja.
Ne? Und den er ja dann auch am Schluss des Films, also quasi am Anfang des Films, auch umbringt.
Ja.
Also der Teddy wird ja dann auch umgebracht,
ja,
weil er auch John G heißt, weil irgendwann Leonard denkt, er ist der John G, den er sucht.
Genau, weil er ja sich selber die Zweifel gesät hat. Ne?
Richtig,
hat
genau, weil er sagt, das ist ein Lügner, glaube ihm nichts. Und das ist ja auch dann, in der Anfangsszene wird das ja gezeigt, dass er auf das Polaroid schaut und das sieht.
Ja.
Und dann denkt, das ist der John G, den er die ganze Zeit sucht.
Ja, ja. Und im Grunde ist Teddy der Einzige, der ihm wohlgesonnen ist im
Richtig,
Film.
Richtig, genau. Und aber man zweifelt ja selber erstmal als Zuschauer. Ich war mir da auch erstmal nicht sicher, so,
ja, klar,
ob der John G. die ganze Zeit wirklich Lügen erzählt oder nicht.
Ja.
Aber am Ende des Films wird es ja dann klar eigentlich als für den Zuschauer, dass der John G. eigentlich nichts Böses im Sinn hatte.
Welcher John G. jetzt?
Also der John G., den er am Ende umgebracht hat. Also Teddy.
Ah, Teddy, ja, Teddy. Ja, genau.
Das ist schon sehr verwirrend. Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, abschließend kann man sagen, also wirklich ein sehr schönes Drehbuch, was sehr schön mit diesem Konzept, also was konzeptionell sehr gut umgesetzt ist.
Mhm.
Also besonders mit der Thematik des Gedächtnisverlusts.
Ja, und deswegen, das wollte ich noch mal kurz betonen, deswegen ist das halt auch notwendig, dass man den Film in dieser wie vom Regisseur intendierten Reihenfolge guckt, weil dadurch, dass man diese Szenen, also das immer, dass man sich so reingeworfen fühlt in diese Szenen, ist es halt auch, ist so die Parallele zu Leonard da, der sich halt genauso reingeworfen fühlt.
Richtig.
Da möchte ich noch mal die Szene hervorheben, wo er auf der Toilette sitzt, also voll bekleidet und eine Flasche Wein in der Hand hat. Man merkt, also in einer Szene hält er halt diese Flasche Wein in der Hand und sagt sich, ich fühle mich irgendwie gar nicht betrunken.
Ja.
Wo man halt merkt, okay, er kann sich nicht mehr daran erinnern, warum er diese Flasche Wein gerade in der Hand hält. Und dann in der nächsten Szene, die er chronologisch davor spielt, sieht man dann, wie es dazu kommt, dass er auf Toilette sitzt und diese Flasche Wein in der Hand hält.
Hat er nämlich Typen umgehauen.
Ja, weil er nämlich sich bewaffnen wollte, weil da jemand eindringen wollte in sein Motelzimmer und er wollte sich bewaffnen gegenüber diesem Typen. Aber sobald er sich da hingesetzt hat und sozusagen mal kurz die Gedanken hat schweifen lassen, wusste er nicht mehr, warum hat er diese Flasche in der Hand. Und das ist halt wirklich exemplarisch total schön dargestellt, wie er sich halt auch selber fühlen würde, sodass wir als Zuschauer das auch nachempfinden können.
Ja.
Ja. Ja. Also ich finde den Film nach wie vor immer noch ziemlich super, muss ich sagen. Auch wie gesagt mit den Sachen, die da so ein bisschen abweichen von der Realität, da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen drüber hinwegsehen.
Ja, natürlich, aber das haben wir ja schon erläutert. Und ich muss auch sagen, das ist mein Lieblings-Nolan-Film, weil der immer noch sehr gut funktioniert, immer noch spannend anzusehen ist. Besonders, wenn man den jetzt auch mal länger nicht geschaut hat, weil ich mich an vieles auch nicht mehr richtig erinnern konnte und somit wieder so ein neues Puzzlespiel für mich entstanden ist und das fand ich toll. Und er erreicht mit wenig Mitteln eigentlich ziemlich viel. Also der ist wirklich nicht sehr aufwendig gedreht.
Das stimmt.
Der kommt halt mit sehr einfachen Mitteln aus. Also da gibt es keine Spezialeffekte oder sowas. Gar nichts. Also das ist nicht vergleichbar mit seinen letzten Werken.
Ja, richtig.
Wo wirklich High-Budget, das sind wirklich High-Budget-Produktionen, ne? Wo dann wirklich so die neueste Kamera genommen wird und sowas. Also wirklich hochwertige Aufnahmen zu sehen sind. Und Memento ist halt wirklich, der sieht jetzt auch nicht mehr so gut aus optisch, ne? Muss man echt sagen. Das ist halt noch der Zeit geschuldet, so 2000er. Da war das halt alles noch sehr von den Farben noch sehr ausgewaschen und noch nicht so richtig kräftig. Und
ja, aber das muss er ja auch
muss
nicht.
Muss er auch nicht, genau. Und das reicht ja eigentlich auch vollkommen, weil das Drehbuch stark genug ist, um den Film auch so zu tragen.
Ja.
Ja. Aber der sieht jetzt auch nicht hässlich aus oder so, der Film, aber ist halt sehr zweckmäßig, sag ich mal.
Also du hast ja schon in der Lieblingsfilmfolge gesagt, das ist immer noch einer deiner Lieblingsfilme.
Ja.
Immer noch, jetzt nach der Sichtung auch?
Ja, natürlich. Also der hat für mich jetzt nicht an Qualität verloren.
Okay.
Und es war auch wieder für mich wieder spaßig, diesen Film anzuschauen, weil ich ja nicht mehr so viel im Kopf hatte, ne,
was
so die Handlung anging. Ich glaube, auch bei der Besprechung der Lieblingsfilme, ich glaube, da habe ich die Handlung vielleicht nicht so hundertprozentig wiedergegeben, wie sie eigentlich war.
Das ist ja auch egal.
Das kann gut sein. Ja, aber es hat wieder Spaß gemacht, sich den anzuschauen, weil es wieder für mich so ein Puzzlespiel war. Wieder so dieses versuchen, das nachzuverfolgen, also so in sich in Lennart hineinzuversetzen und ja, rauszufinden, warum er das Ganze eigentlich tut.
Ja, also was ich auch wirklich genossen habe, ist, dass der Film so schnell ist. Also da sind keine Szenen, die sich irgendwie lang ziehen, eben natürlich durch die Machart, dass die Szenen halt relativ schnell abgehandelt werden.
Ja.
Aber auch wenn er dann am Telefon ist und das erklärt, was seinen Zustand so ausmacht und so weiter, der redet halt so schnell und es kommen so viele Informationen auf einmal, dass man als Zuschauer gar nicht die Möglichkeit hat, mal kurz durchzuatmen und zu überlegen, okay, wie war das jetzt? Was muss ich jetzt kombinieren? Was soll das jetzt? Also wahrscheinlich muss man den auch wirklich zweimal gucken, um das wirklich zu durchdringen. Und manche Sachen habe ich ja immer noch nicht verstanden, wie das mit dem Dot zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, und es ist ja auch kein Film, der jetzt so eine Szene einfach mal stehen lässt. Also der arbeitet halt sehr mit Hardcuts. So, ne? Dann wird halt einfach schnell dazwischen geschnitten, so zwischen den Dialogen. Wenn er gerade ansetzen möchte, wird halt geschnitten, weil es halt auch noch diese Erinnerung ist, so von der vorherigen und sowas.
Ja.
Also ja,
man muss auf jeden Fall viel mitdenken, man muss den konzentriert
richtig
angucken.
Also man darf da nicht wegschweifen oder so bei dem Film, sonst hat man schon einiges verpasst.
Ja, genau.
Genau, das ist kein Film, den man mal so nebenbei schaut und ab und zu mal hinguckt oder so. Das sollte man eigentlich eh bei keinem Film machen, bin ich kein Freund von. Aber da sollte man einfach schon konzentriert dabei sein.
Ja.
Allgemein bei Nolan-Filmen ist das ja oft so.
Ja,
also bei Inception muss ich damals auch ganz schön so dabei sein, um den erstmal so zu erfassen. Oder bei Interstellar ja genauso.
Ja.
Also der Nolan ist halt so einer, der verlangt halt auch von den Zuschauern dabei zu sein, ne? Um das dann auch erstmal zu verstehen. Ja.
Okay, so viel zum Film, oder?
Ja, so viel zum Film.
Gut, dann kommen wir zum wissenschaftlichen Teil.
Richtig.
Ja. Ja, Lennart leidet ja im Film an anterograder Amnesie. Das heißt, seine Merkfähigkeit für neue Bewusstseinsinhalte sind enorm reduziert, was er uns ja auch mitteilt. Anterograde Amnesie heißt im Üblichen, da gibt es natürlich auch verschiedene schwere Grade, dass die Gedächtnisspanne wenige Sekunden oder Minuten umfasst. Und das ist eben das Wichtige, dass der Transfer von Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis nicht mehr möglich ist. Der Gegensatz dazu wäre die retrograde Amnesie. Und das bedeutet, dass Patienten nicht mehr in der Lage sind, sich an Geschehnisse vor einem bestimmten Ereignis zu erinnern. Das sind meistens relativ kurze Zeiträume, die aus dem Bewusstsein gelöscht werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat und sich, also so ein Blackout hat, so dieses typische Blackout, das wäre auch eine Form von retrograder Amnesie, dass man sich eben an einen bestimmten Zeitpunkt oder an einen bestimmten Zeitabschnitt nicht mehr erinnern kann. Aber oft ist die retrograde Amnesie auch was, was mit traumatischen Erlebnissen in Zusammenhang steht. Ein Beispiel für einen Film, der sich mit retrograder Amnesie auch beschäftigt, der mir so eingefallen ist, den ich auch sehr, sehr mag, da möchte ich auch mal wieder eine Empfehlung für aussprechen, wäre Mysterious Skin. Den haben wir auch schon zweimal, glaube ich, zusammengeschaut.
Ja.
Wo eben ein junger Mann Erinnerungslücken hat und denkt, dass diese auf eine UFO-Entführung zurückzuführen sind. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen, aber ist auch wirklich ein Film, der sehr schwierige Themen behandelt.
Ist auch ein recht unbekannter, denke ich, oder? Mit Joseph Gordon-Levitt.
Ja, bevor wir näher auf die anterograde Amnesie eingehen und was das jetzt für Betroffene tatsächlich bedeutet, möchte ich zuerst noch ein paar grundlegende Infos über das Gedächtnis vermitteln, weil dadurch natürlich auch ich besser erklären kann, was es jetzt mit der Amnesie auf sich hat. Also unser Gedächtnis teilt man in drei grundlegende Bestandteile ein. Zum einen die sensorischen Register, dann das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Was ist das jetzt? Also das sensorische Register oder Gedächtnis, das wird auch als Ultra-Kurzzeitgedächtnis bezeichnet. Und das beinhaltet Informationen der Sinnesorgane, die ganz, ganz kurz zwischengespeichert werden. Ganz, ganz kurz heißt, es sind nur wenige Zehntelsekunden und dann zerfallen die Inhalte schon wieder. Es gibt verschiedene sensorische Register für die verschiedenen sensorischen Kanäle, also beispielsweise ein ikonografisches Gedächtnis für visuelle Informationen. Und du kannst dir das bildlich so ein bisschen vorstellen wie das Abbild dessen, was du siehst, was sozusagen auf deiner Retina ist und dann sofort weiterverarbeitet wird. Das wäre sozusagen das Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Und da kommen im Wesentlichen viel, viel mehr Informationen an, als dann im Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis weiterverarbeitet werden. Das heißt, im Ultra-Kurzzeitgedächtnis ist sozusagen erstmal alles drin, was so ein Input. Und
dann wird das rausgefiltert.
Genau, genau.
Man muss ja nicht alles speichern, genau. Wenn man jetzt so durch die Straße geht oder so, du musst dir das ja nicht alles merken, was da steht.
Ja, es geht nicht nur darum, sich das alles zu merken, sondern es auch generell weiter zu verarbeiten. Also die Aufmerksamkeit sozusagen gibt dir vor, was davon weiterverarbeitet werden soll und was nicht. So, dann das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis. Das ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Infos in einem aktiv verfügbaren Stadium bereithält. Das hat eine begrenzte Kapazität von 7 plus minus 2 Chunks. Was sind Chunks? Chunks sind Informationseinheiten. Kennst du das Wort, weil du gerade so
Nee, aber es hört sich lustig an.
Okay, also im Studium wurde uns immer vermittelt, was ein Chunk ist, mittels dem Beispiel Telefonnummer. Also du hast, sagen wir mal, eine achtstellige Telefonnummer, die du dir irgendwie merken musst, dann kannst du natürlich, oder sagen wir mal, die ist zehnstellig, dann kannst du natürlich so vorgehen, dass du dir jede einzelne Ziffer merkst, dann musst du aber 10 Dinge dir merken, 10 Ziffern.
Ja.
Du kannst aber auch so vorgehen, dass du diese zehnstellige Ziffer in Informationseinheiten einteilst, sozusagen in drei Dreierpakete und ein einzelnes, dann sind es nur 4 Dinge, die du dir merken musst. Ne? Und sozusagen, wenn du dann mit dem Chunking arbeitest, das heißt, die komplette Information in kleine Informationsbündel dir einteilst, denen du irgendwie eine Bedeutung verleihst im idealen Fall, dann kannst du dir das besser merken, als wenn du dir die 10 Ziffern einzeln merken müsstest. So, und ein berühmter Mensch namens Miller, der hat rausgefunden, dass eben die menschliche, also die Kapazität des menschlichen Arbeitsgedächtnisses bei 7 ± 2 Chunks liegt. Also ne, so im Mittel 7 Dinge kann der Mensch sich merken. Genau, das Arbeitsgedächtnis, das ist ein Konzept, das wurde eingeführt von einem Forscher namens Bentley. Das hat das Kurzzeitgedächtnismodell abgelöst und der hat postuliert, dass sozusagen der Kurzzeitgedächtnisspeicher nicht nur so ein passiver Speicher ist, wo wir Dinge ganz kurz merken, uns merken, bevor sie dann ins Langzeitgedächtnis übergehen oder halt auch wieder oder verfallen, sondern dass wir sozusagen mit dem Arbeitsgedächtnis auch aktiv Dinge tun. Und der hat gesagt, es gibt da 4 verschiedene Subsysteme. Zum einen der räumlich-visuelle Notizblock. Das mag ich, weil das so schön bildlich ist, dieser Begriff. Also er sagt, der räumlich-visuelle Notizblock, der erlaubt sozusagen an visuell-räumlichen Vorstellungen zu arbeiten. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, stell dir unser Haus vor von außen und zähl mal, wie viele Fenster das hat. Dann machst du das mit deinem räumlich-visuellen Notizblock, weil du das sozusagen in deinem Gedächtnis dir aufrufst, dieses Bild, und dann abzählst. Oder so Aufgaben wie mentale Rotation, das ist oft in IQ-Tests, dass dir so wie so etwas komplexere Tetris-Figuren oder Lego-Figuren. Ja, ich weiß schon,
was du meinst, genau. Und du musst das dann zusammensetzen als Körper.
Nee, dir wird das präsentiert und, und dann werden dir verschiedene andere ähnliche Figuren gezeigt, die aber rotiert sind im Raum.
Ah ja.
Und dann sollst du sagen, welches dem originalen Objekt entspricht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Oder generell, wenn irgendwelche mentalen Bilder hervorgerufen werden. Wenn ich dir jetzt sage, denk mal an deine Mutter. Ja, dann siehst du ein Bild von deiner Mutter und das macht auch dein räumlich-visueller Notizblock. So, dann hat das Arbeitsgedächtnis noch die phonologische Schleife. Das ist zum einen ein passiver phonologischer Speicher, der Sprachlaute circa 1 bis 2 Sekunden bereithält, bevor sie verblassen. Also stell dir vor, das, was ich jetzt sage, so, das wird in deiner phonologischen Schleife sozusagen verarbeitet, so 1 bis 2 Sekunden lang, und dann verblasst das wieder. Also wenn du willst, könntest du dir so vorstellen, du kannst noch so ein bisschen nachhören. Weißt du, wie ich meine? Aber das hat auch eine aktive Funktion, nämlich den Artikulationsprozess. Das heißt, mit der phonologischen Schleife können wir auch sprachliche Informationen auffrischen und so das Verblassen dieser verbalen Informationen verhindern, indem wir das aktiv vor uns hersprechen. Also um da nochmal auf das Beispiel mit der Telefonnummer zu kommen, wenn du versuchst, dir eine Telefonnummer zu merken, dann hilft dir das, wenn du die in deinem Kopf immer wieder vor dir hersprichst, ne? Und das ist zum Beispiel auch was, wenn man jetzt nochmal an den Film denkt, das ist was, was Leonard kann. Ne? Also der kann schon, das merkt man auch immer wieder an manchen Szenen so, dass er offenbar das immer wieder vor sich her sagt, innerlich, oder zumindest sich sagt, ich darf das nicht vergessen, ich darf das nicht vergessen, sozusagen aktiv in seinem Arbeitsgedächtnis bereithält.
Ja.
Und dass sozusagen die Erinnerung dadurch nicht ganz so schnell verblasst, wie als wenn er jetzt wieder an was anderes denken würde. Und das ist eben auch ein Beleg dafür, dass sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Nicht so, wie er das im Film darstellt.
Ja.
Es gibt dann noch ein weiteres Subsystem, den episodischen Puffer. Das ist ein multimodales Speichersystem mit begrenzter Kapazität, was sozusagen zwischen den verschiedenen Subsystemen vermitteln kann, indem es Informationen als Episoden, also als, ja, wie soll ich sagen, als kurze biografische Einheiten speichern kann oder aufrechterhalten kann. Das ist aber, also dazu kenne ich nicht so viel Forschung, und das ist halt auch so ein Konzept, was sozusagen noch nachträglich hinzugefügt wurde, um gewisse Phänomene erklären zu können, für die 3 Systeme, die er ursprünglich mal postuliert hat, nicht ausgereicht haben. Also das ist mir persönlich auch nicht so richtig klar, was dieser episodische Puffer eigentlich soll. Es gibt dann aber auf jeden Fall noch die zentrale Exekutive. Das ist sozusagen, wie der Name schon sagte, diejenige, die Einheit, die die Aktivität der verschiedenen Subsysteme koordiniert und mit Input aus dem Langzeitgedächtnis kombiniert und auch dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit fokussiert und verteilt wird. Ein Beispiel dafür, stell dir vor, du sollst rechnen 328 mal 4568. Das ist ja eine ziemlich komplexe Multiplikationsaufgabe, ne?
Ja.
So, jetzt kannst du die entweder mit Hilfe der phonologischen Schleife lösen. Das heißt, du würdest einzelne Multiplikationsschritte verbal rechnen, also ne, so wie man normal Kopfrechnen
ja,
tut.
Ja, also in meinen Kopf so immer wieder holen.
Ja, also dass du sozusagen einzelne Schritte in deinem Kopf,
also
kopfrechnenmäßig vornimmst.
Quasi, ja.
Und mit Zwischenmultiplikation und dann das addierst und so weiter. Aber du könntest ja auch den visuell-räumlichen Notizblock dafür nutzen und sozusagen die Aufgabe lösen, indem du dir die bildlich vorstellst und sozusagen imaginär eine schriftliche Multiplikation machst. Ne? Also wie man das
richtig
früher in der Schule gelernt hat. Und das wäre sozusagen, das wären zwei verschiedene Arten, diese Aufgabe zu lösen. Und die zentrale Exekutive würde jetzt sozusagen koordinieren, wie das in deinem Kopf ablaufen würde. Dafür ist die da.
Oder ich nehme einen Taschenrechner.
Ja, das wäre natürlich das eine. Das würde ich wahrscheinlich auch tun.
Ja.
ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, das ist sozusagen das Arbeitsgedächtnis und das ist bei Lennart auf jeden Fall unbeeinträchtigt.
Ja,
da
gibt
es viele Hinweise dafür, dass er das durchaus nutzen kann. Weil er ist ja auch in der Lage, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren, indem er sagt, zum Beispiel in der einen Szene, so, ich darf das nicht vergessen, wo ist denn hier ein Stift und so weiter. Ne? Also das gelingt ihm auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch das Langzeitgedächtnis. Das ist das dauerhafte Speichersystem unseres Gehirns mit potenziell oder praktisch unbegrenzter Kapazität. Das klingt jetzt erstmal so toll, eine unbegrenzte Kapazität. Wie ist man eigentlich darauf gekommen, dass unser Langzeitgedächtnis unbegrenzt ist? Man vergisst doch andauernd wieder irgendwelche Sachen, kann sich manches überhaupt nicht erst merken. Aber wenn man sich dann die Savants anschaut, also die Autisten, die Inselbegabung haben, die sich zum Beispiel, was weiß ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist oder ob es das wirklich gibt, also Leute, die ein Telefonbuch auswendig lernen.
Ja, oder es gibt auch so Leute, die müssen, also da gab es mal so einen, der ist mit einem Helikopter über eine Stadt geflogen und konnte danach alles aufzeichnen.
Ja, über den habe ich auch mal eine Doku gesehen, ja. Also die zeigen ja, zu welchen Höchstleistungen unser Gedächtnis in der Lage sein kann, aber wir Normalos haben einfach nicht den Zugriff darauf.
Ja.
Aber offenbar ist es tatsächlich so, dass unser Gehirn, also das Langzeitgedächtnis, praktisch unbegrenzt ist. Praktisch, also irgendwann kommt man natürlich an eine Grenze, weil es kann ja nicht unendlich sein, aber wir können einfach in unserem Alltag diese Grenze niemals erreichen. So.
Nein.
Und das Langzeitgedächtnis, das ist kein einheitliches Gebilde, sondern es gibt verschiedene Speicherleistungen für verschiedene Arten von Informationen. Und was man da generell unterscheiden muss, das ist das deklarative und das prozedurale Gedächtnis. Und das spielt auch im Film tatsächlich eine Rolle. Das deklarative Gedächtnis, das beinhaltet Tatsachen und Ereignisse, die bewusst wiedergegeben werden können. Also wenn ich dir sage, was ist die Hauptstadt von Frankreich?
Ja, sage ich Paris.
Dann hast du das aus deinem deklarativen Langzeitgedächtnis abgerufen. Das Deklarative wird dann noch unterteilt in das episodische und das semantische Gedächtnis. Also das episodische Gedächtnis, das umfasst Episoden oder Tatsachen aus deinem eigenen Leben. Deswegen wird das auch als autobiografisches Gedächtnis bezeichnet. Also wenn ich dich frage, wo war dein letzter Urlaub oder wie sieht deine Mutter aus, dann rufst du das aus deinem episodischen Gedächtnis ab. Es gibt aber auch noch das Semantische.
Wo ich jetzt echt überlegen müsste, wo mein letzter Urlaub war.
dann gibt es noch das semantische Gedächtnis. Und das umfasst das Wissen über die Welt, was du hast. Also von deiner Person unabhängige Fakten. Also zum Beispiel, wie heißt die Königin von England? So, Elisabeth II. Das wäre was du aus deinem semantischen Gedächtnis ableiten würdest, weil du hast ja persönlich nichts mit der zu tun.
Ja.
Ne? Wohingegen, wann hast du die Königin von England zuletzt im Fernsehen gesehen? Das wäre wieder was aus deinem episodischen Gedächtnis, ne? Weil das an eine bestimmte Raumzeitkoordinate gekoppelt ist. Okay?
Ja.
Gut. Das ist sozusagen das deklarative Gedächtnis und jetzt haben wir noch das prozedurale Gedächtnis. Und das sind Informationen, die in deinem Langzeitgedächtnis verankert sind, die du aber schwer verbalisieren kannst und die du nur unbewusst abrufen kannst. Und das beinhaltet alle automatisierten Handlungsabläufe und Fertigkeiten, zum Beispiel Fahrradfahren, wie geht das? Oder tanzen oder Klavierspielen. Also nimm dir das Beispiel Fahrradfahren. Du hast irgendwann mal als Kind Fahrradfahren gelernt und am Anfang hat dir noch irgendwer beigebracht, wie das geht. Also hat dir gesagt, du musst dich jetzt da draufsetzen, dann nimmst du den Lenker in die Hand und dann musst du in die Pedalen treten und so. Und da hast du das alles noch sehr bewusst gemacht und konntest auch noch verbalisieren, was du jetzt tust. Ne? Mhm. Aber irgendwann, als sozusagen der Lernprozess abgeschlossen war, konntest du das einfach. Und du musstest nicht bei jedem Tritt in die Pedale überlegen, wie muss ich jetzt mein Gleichgewicht halten und so weiter.
Ist ja genauso mit Laufen oder so. Also
ja, genau.
Als Kind nimmst du das ja auch noch viel bewusster wahr, wenn du dann halt das lernst. Ne? Oder halt allgemein irgendwelche Sachen machst als Kind.
Ja.
Ne? Dann machst du es auch noch viel langsamer und irgendwann ist das selbstverständlich. Ist ja bei allen so.
Ja, genau. Ich glaube, als Kind
an das Laufen lernen, erinnere ich mich richtig bewusst jetzt.
Aber du hast ja nochmal laufen gelernt, deswegen hast du da wahrscheinlich dran gedacht.
Ja, genau. Ja.
Ja. Genau. Sowas ist alles im prozeduralen Gedächtnis abgespeichert. Also, sobald du sozusagen auch in irgendwas eine gewisse Expertise erlangt hast, ist das Wissen über diese Fertigkeit im prozeduralen Gedächtnis verankert. Also das ist auch sowas, wie man Expertise definieren kann, nämlich, dass das Wissen nicht mehr im deklarativen, sondern im prozeduralen Gedächtnis angekommen ist. Also du kannst es sozusagen aus dem FF, wie man so sagt. Und das wird tatsächlich auch im Film angesprochen, nämlich als er über Sammy Jenkins redet und über die Konditionierung. Ne, er
mit
sagt,
der Insulinspritze.
Nee, mit den verschiedenen Objekten, wo eins unter Strom ist. Weil Konditionierungsprozesse, die sind auch im prozeduralen Gedächtnis abgespeichert. Ne, da haben wir keinen bewussten Zugang, aber wir haben trotzdem was gelernt. Und das wird im Film tatsächlich absolut korrekt dargestellt, dass Sammy eigentlich, also diese Amnesie, die er hat, die sollte dazu führen, dass das prozedurale Gedächtnis nicht beeinträchtigt ist. Und deswegen sollte er eigentlich diesen Konditionierungsprozess auch lernen können, weil das einfach was von dem deklarativen Gedächtnis Unabhängiges ist. Okay, so viel zum prozeduralen Gedächtnis. Das Langzeitgedächtnis hat jetzt auch noch verschiedene Funktionen, genauso wie das Arbeitsgedächtnis, das nicht nur die Funktion hat, Sachen sozusagen kurz zu beinhalten und dann weiterzuleiten, sondern man kann aktiv was damit machen. So hat das Langzeitgedächtnis auch viele verschiedene Funktionen. Zum einen natürlich das Lernen. Das wird auch als Enkodierung bezeichnet und das bezeichnet eben das neue Einspeichern von Informationen. Und das ist eng verbunden mit einem Prozess, den man Konsolidierung nennt. Das bezeichnet die Festigung von Informationen und den Übergang von Informationen ins Langzeitgedächtnis. Und da spielt der Schlaf eine besondere Rolle. Also der Schlaf ist besonders wichtig für die Gedächtniskonsolidierung. Deswegen, vielleicht kennst du das auch, wenn du für Prüfungen gelernt hast, dass du, nachdem du geschlafen hast, am nächsten Morgen, dass es irgendwie fester in deinem Gehirn drin war.
Das stimmt, ja.
Ja. Eine weitere Aufgabe ist natürlich die Wissensorganisation und Speicherung, dann die Verknüpfung von neuen und alten Informationen, dann natürlich auch das Erinnern oder Abrufen von Informationen, das heißt, dass man Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abruft und im Arbeitsgedächtnis aktiv hält, um damit irgendwas zu machen. Und dann ist auch das Vergessen tatsächlich ein aktiver Prozess. Also wenn wir Sachen vergessen, ist das nicht immer nur ein Fehler unseres Gedächtnisses, dass wir auf irgendwas nicht zugreifen können, sondern das ist oft auch ein aktiver Prozess, weil Vergessen notwendig ist, um zum Beispiel Wichtiges von Unwichtigem zu trennen oder um auch Probleme zu lösen. Weil wenn wir alles irgendwie abspeichern würden, auch total unwichtige Dinge, dann könnten die uns natürlich auch hindern beim Problemlösen. Was tatsächlich noch nicht geklärt ist, ob das Vergessen bedeutet, dass Inhalte in unserem Gedächtnis gelöscht werden oder ob einfach nur der Zugang schwieriger gemacht wird. Also das ist was tatsächlich noch nicht abschließend durch die Forschung geklärt werden konnte. Aber ich denke mir manchmal so, also wenn ich so merke, was mir manchmal so in den Kopf kommt, wo ich denke, krass, daran kannst du dich noch erinnern, also an irgendwelche Songtexte von Liedern, die ich seit 20 Jahren nicht gehört habe, aber die kann ich trotzdem noch mitsingen, wo ich denke, so krass, dass das immer noch in deinem Kopf irgendwie verankert ist.
Ich habe eh das Gefühl, das Unwichtige wird dann immer eher gespeichert als wirklich wichtig.
Ja, das habe ich auch manchmal. Ja.
Ja, aber das kennen sicherlich viele.
Ja, also das sind die verschiedenen Arten des Gedächtnisses, die so postuliert werden von der Psychologie. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt wissen wir, es gibt ein deklaratives und ein semantisches und ein autobiografisches Gedächtnis und so weiter. Mhm. Wie ist das denn jetzt im Gehirn überhaupt aufgebaut? So, weil es muss ja irgendwie offenbar verschiedene Orte im Gehirn geben, die damit korrespondieren. Mhm. Und das Wichtige ist, was wir wissen heutzutage, es gibt nicht den einen Ort im Gehirn, wo sämtliche Erinnerungen abgespeichert sind. Und das Wichtige, was eben auch im Film genannt wird, zum Beispiel prozedurale und semantische Inhalte sind an anderen Orten gespeichert. Und das hat dann ziemlich faszinierende Konsequenzen, wo wir dann später, wenn wir über einen berühmten Fall reden oder auch in der Studie, die ich vorstellen möchte, noch genauer drauf eingehen werden. Hm. Was wir wissen ist, das Ultrakurzzeitgedächtnis, das bedeutet ja, dass ein wahrnehmbarer Reiz auf eine Sinneszelle sozusagen, also an dieser Zelle ankommt und diese Zelle leitet den Reiz dann elektronisch an das oder elektrisch an das Gehirn weiter. Also beispielsweise der optische Reiz, der trifft auf die Stäbchen und Zapfen auf, in der Retina und von dort aus dann in den Thalamus und von dort aus in den Okzipitallappen, in den visuellen Kortex. Das heißt, das Ultrakurzzeitgedächtnis ist im Grunde, sind die Sinneszellen der Retina. Und genauso ist es bei den anderen sinnlichen Eindrücken, die man so haben kann. Hm. Das Arbeitsgedächtnis, das ist im präfrontalen Kortex lokalisiert, das heißt hinter deiner Stirn. Und das Langzeitgedächtnis, das ist das Interessante, das durchzieht den gesamten Kortex. Also es gibt nicht den einen Ort in deinem Gehirn, wo man sagt, da sind jetzt die Erinnerungen an dein Leben oder so gespeichert, sondern das durchzieht dein gesamtes Gehirn. Aber man kann sagen, das prozedurale Gedächtnis, das ist in unterschiedlichen Orten wie das deklarative Gedächtnis. Das prozedurale ist in den Basalganglien, also das ist eine Struktur tief im Innern des Gehirns und im Cerebellum, sprich in deinem Kleinhirn gespeichert. Da sind auch so wirklich so total basale Dinge gespeichert wie Reflexe. Hm. Ne? Und das deklarative Gedächtnis, das episodische oder autobiografische Gedächtnis ist vor allem im rechten Frontal- und Temporallappen und das semantische Gedächtnis auch im Temporallappen, also in deinen Schläfenlappen, also an der Seite deines Kopfes sozusagen gespeichert. Und der Lennart im Film, das habe ich ja schon gesagt, der kann keine neuen Erinnerungen bilden. Das heißt, die Konsolidierung, die scheint beeinträchtigt zu sein, also die Übertragung von Inhalten aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Und da sind ganz bestimmte Gehirnareale für zuständig. Und das will ich an einem Fall darstellen. Das ist somit der berühmteste Fall der Neuropsychologie im Bereich Gedächtnisforschung. Und das ist der Fall HM.
Was bedeutet dann HM?
HM,
also außer jetzt die Modemarke H&M.
HM steht in diesem Fall für die Initialen einer Person, nämlich Henry Molaison, der wurde 1926 geboren und ist 2008 gestorben. Ja, was hatte der? Der hatte sehr starke epileptische Anfälle. Also jeden Tag hatte der epileptische Anfälle.
Ach, der Arme.
Ja, verschiedene unterschiedlich schwere epileptische Anfälle. Der hat schon sehr, sehr hohe Dosen antikonvulsiver Medikation bekommen, also die die Krämpfe sozusagen abschwächen sollte oder verhindern sollte, aber es ging ihr trotzdem nicht besser. Und man hat dann mittels EEG-Untersuchung festgestellt, dass die Anfälle von Herden in den medialen Teilen beider Temporallappen ausgingen. Und medial, also das, damit ist gemeint in den mittleren Teilen der Temporallappen, also wenn du sozusagen das Gehirn aufschneiden würdest, dann sind das Teile, die ziemlich in der Mitte des Gehirns sind.
Ja.
Und dann hat man eine Operation durchgeführt. Eine Operation, die in dieser Form nie wieder durchgeführt werden sollte, denn die hatte verheerende Konsequenzen für ihn. Die Operation sah vor, dass man eine bilaterale mediotemporale Lobektomie durchgeführt hat. Das bedeutet, man hat diese Herde der epileptischen Anfälle komplett entfernt aus seinem Gehirn. Und das heißt jetzt nicht, dass...
Wie kann man das entfernen? Also
kannst du rausschneiden.
Okay.
Das heißt jetzt nicht, dass man so winzig kleine Dinge irgendwie entfernt hat, sondern das waren ziemlich große Gewebestrukturen aus dem Innern seines Gehirns. Die hat man entfernt. Dabei eben auch beidseitig die Hippocampi und beide Amygdalae. Ich weiß nicht genau, wie man die Mehrzahl ausspricht. Ja, was war das Ergebnis? Er hatte tatsächlich wesentlich weniger epileptische Anfälle. Seine kognitive Leistungsfähigkeit, also generell so Intelligenz, wurde auch nicht beeinträchtigt. Tatsächlich ist sein IQ von 104 auf 118 gestiegen nach der Operation. Aber wahrscheinlich deswegen, weil eben seine Anfälle ausblieben und er dadurch die Aufgaben einfach besser lösen konnte.
Ja,
und das Fatale war, dass diese Operation verheerende Auswirkungen auf sein Gedächtnis hatte. Nämlich genau das, was Leonard im Film auch hat. Er hatte nämlich zum einen eine leichte retrograde Amnesie für alle Ereignisse, die in den letzten 2 Jahren vor der OP stattfanden. Das heißt, an die konnte er sich nicht mehr so gut erinnern oder waren teilweise auch komplett gelöscht. Aber das wirklich Schlimme war, dass er eine schwere anterograde Amnesie hatte. Das heißt, er hatte die Fähigkeit verloren, Informationen im Kurzzeitgedächtnis, also vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Er konnte aber Informationen im Kurzzeitgedächtnis behalten. Also ganz normal wie andere Menschen auch.
Ja.
Also wenn man ihm gesagt hat, merk dir mal diese Zahlenreihe, dann konnte er das für eine gewisse Zeit. Also er konnte das sozusagen direkt wiedergeben, aber nach 5 Minuten dann nicht mehr. Er hatte nämlich große Schwierigkeiten bei der Bildung neuer Langzeiterinnerungen, und zwar im deklarativen Gedächtnis. Also sobald er aufhörte, aktiv über eine Erfahrung nachzudenken, dann war die für immer verloren. Was war jetzt die Konsequenz dessen? Als er die OP bekam, war er 27 Jahre alt, das war 1953. Und seitdem ist die Zeit für ihn stehen geblieben.
Oh, Hilfe. Und er hat ja noch weitere 50 Jahre gelebt, also über.
Ja.
Oh, okay.
Das hieß zum Beispiel, dass er, also seine Eltern sind dann irgendwann umgezogen, aber er konnte die neue Adresse einfach nicht behalten. Das heißt, er konnte nicht mal nach Hause finden. Er war aber in der Lage, zu seiner alten Adresse zurückzufinden, weil das hatte er gespeichert als sein Zuhause. Er las zum Beispiel immer wieder dieselben Zeitschriften, weil er sich nicht erinnern konnte, das schon mal gelesen zu haben. Und wenn du dir vorstellst, für dich bleibt subjektiv die Zeit stehen mit 27 Jahren und dann blickst du mit 50 Jahren in den Spiegel, dass dir da eine völlig fremde Person entgegentritt.
Oh Mann.
Und das stelle ich mir unglaublich schlimm vor.
Ja.
Er wurde dann intensiv neuropsychologisch untersucht, und während dieses Aufenthaltes im Krankenhaus klingelte er auch immer wieder nach den Nachtschwestern, weil er nicht wusste, wo er war und wie er da hingelangt ist.
Ja.
Und
in was für Abständen war das so ungefähr? Also waren das auch mal dann 5 Minuten oder so, in der er sich nicht erinnern konnte? Also weil du ja sagst, er hat dann geklingelt nach den Krankenschwestern.
Naja,
was für Abständen hat er
also
sich dann?
Also dann, als er in der Nacht aufgewacht ist wahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube, er hatte eine Gedächtnisspanne von, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit einem anderen Fall verwechsle, aber ich glaube, eine Minute oder so. Also wirklich unglaublich kurz.
Also immer nach einer Minute dachte er, wusste er nicht mehr, wo er war, und er dachte, er wäre noch 27 Jahre.
Zumindest, wenn er die Erinnerung oder die, weil er nicht aktiv darüber nachgedacht hat. Das sieht man im Film ja auch. Ne? Sobald Leonard sich entspannt hat und an irgendwas anderes gedacht hat, war es wieder weg nach ein paar Sekunden.
Ja. Also es ist doch schon ganz realistisch, was wie mir
Ja,
das
ist auf jeden Fall realistisch, ja. Und wenn man hier den HM gefragt hat, und das sagt Leonard im Film ja auch, so wie geht's dir gerade, wie fühlst du dich? Oder wie fühlst du dich? Also sagen wir mal, er hat sich entspannt und seine Erinnerung ist wieder verblasst und man hat ihn dann gefragt, wie fühlst du dich? Ne? Dann hat er meistens sowas gesagt wie, naja, ich fühle mich, als wäre ich gerade aus einem Traum erwacht, weil er immer wieder sozusagen bei der Erinnerung war mit, also wo er war, als er 27 war und dann plötzlich halt total viel gefehlt hat.
Ja, das stelle ich mir unglaublich schlimm vor. Also
ja.
Wenn du jeden Tag sonst wie oft wieder wie aus einem Traum erwachst und denkst, du bist immer noch 27, obwohl
ja,
du schon
vor
50
allem,
bist oder so.
Du hast ja auch kein Gefühl mehr für die Zeit.
Ja.
Die Zeit vergeht für dich einfach nicht
das
mehr.
Das muss schlimm sein, ja.
Ja. Ja, was man tatsächlich gefunden hat, und das wird im Film auch so erwähnt, nämlich als er da über Sammy spricht, das prozedurale Gedächtnis von HM war weniger beeinträchtigt. Man hat mit ihm Tests gemacht, zum Beispiel das Spiegelzeichnen. Das bedeutet, dass er eine Linie innerhalb von Grenzlinien einer sternförmigen Vorlage nachzeichnen sollte, wobei er nicht seine eigentliche Hand gesehen hat, sondern nur seine gespiegelte Hand. Also ne, durch so eine bestimmte Vorrichtung hat er halt nur seine gespiegelte Hand gesehen und sollte dann, obwohl er nur die gespiegelte Hand sehen konnte, halt diesen Stern nachzeichnen. Und das ist wohl relativ, also nicht so ganz einfach, wenn man das zum ersten Mal macht. Das hat man dann an verschiedenen Tagen hintereinander gemacht und was man gemerkt hat, ist, obwohl er sich nicht erinnern konnte, dass er das jemals gemacht hat, hat sich trotzdem seine Leistung verbessert. Also irgendwann konnte er das total problemlos so nachzeichnen, obwohl ihm nicht bewusst war, dass er das jemals gemacht hat. Und das ist ein Hinweis darauf oder ein Befund dafür, dass es eben dieses prozedurale Gedächtnis gibt, was unabhängig ist von einem deklarativen Gedächtnis, was bei ihm ja extrem beeinträchtigt war.
Ja.
Und dieser Fall hat die gesamte Gedächtnisforschung dann extrem geprägt, weil wir lernen daraus ganz schön viel. Zum Beispiel, dass natürlich, weil das ist ja das, was ihm entfernt wurde, dass die medialen Temporallappen offenbar eine besonders wichtige Rolle spielen für das Gedächtnis und insbesondere für die Gedächtniskonsolidierung. Da gibt es noch viel, viel mehr, was man daraus ableiten kann. Das ist ziemlich gut auf der Wikipedia-Seite zu HM dargestellt. Also wer da nochmal nachlesen möchte, dem kann ich das wirklich empfehlen, weil die ist ziemlich ausführlich. Und jetzt ist die Frage, naja, was ist denn da in den medialen Temporallappen denn eigentlich so Wichtiges für die Gedächtniskonsolidierung? Und das ist eine Struktur, die habe ich gerade schon genannt, nämlich der Hippocampus oder die Hippocampie. Wir haben zwei davon in jeder Hemisphäre. Hippocampus heißt, also lateinisch steht das für Seepferdchen, weil das im Grunde so aussieht wie ein Seepferdchen, dem der Kopf fehlt. Und es ist eine ziemlich komplexe Struktur. In unserem Gehirn ist ja alles komplex. Ne? Also das trifft hier auch auf den Hippocampus zu. Der teilt sich in verschiedene Funktionsgebiete, die wiederum unterschiedlich verschaltet sind mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Gehirnregionen und so weiter. Und was hier gemacht wird, ist, hier werden Impulse aus den verschiedenen Sinnesorganen gemeinsam verarbeitet. Und die Gedächtnisbildung geschieht dann vor allem durch zwei verschiedene Prozesse, nämlich zum einen die Langzeitpotenzierung. Das bedeutet, dass die synaptische Übertragung verstärkt wird. Und das ist ein Beispiel für die synaptische Plastizität und generell die neuronale Plastizität des Gehirns. Das bedeutet, dass da eben Synapsen verstärkt und abgeschwächt werden und dadurch eben Erinnerungen angelegt werden. Ne? Aber was tatsächlich auch noch faszinierender ist, im Hippocampus geschieht etwas, das nennt sich Neuroneogenese. Und das bedeutet, dass im Hippocampus Nervenzellen neu gebildet werden, wo man jahrzehntelang dachte, dass das nicht möglich ist, dass wir sozusagen mit einem Satz Gehirnzellen auf die Welt kommen. Die können wegsterben, aber die können niemals neu gebildet werden.
Ja.
Aber im Hippocampus werden tatsächlich Neuronen neu gebildet. Und das ist eben auch von essentieller Bedeutung für die Informationsspeicherung im Langzeitgedächtnis. Aber was auch wichtig ist, im Hippocampus werden Erinnerungen nur vorübergehend verarbeitet. Die Speicherung erfolgt dann, wie gesagt, in anderen Gebieten des Kortex. So, also das ist erstmal das, was ich zur Amnesie und zum Gedächtnis so erzählen wollte, was vielleicht noch interessant ist. Es gibt einen Forscher, der heißt Erik Kandel und der hat sehr viel geforscht mit, ich glaube, Meeresschnecken waren das. Und anhand dieser Meeresschnecken hat er dann letztendlich auch herausgefunden, was für eine enorme Rolle der Hippocampus für unsere Gedächtniskonsolidierung für Rolle spielt. So. Und über den gibt es auch eine sehr interessante Doku, die heißt, ich glaube, auf der Suche nach dem Gedächtnis. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man an diesen ganzen Themen Interesse hat.
Wo kann man die finden?
Weiß ich nicht. Müsste ich googeln.
Okay.
Aber kann ich ja in die Shownotes reinschreiben.
Ja, dann, das wäre schön.
Aber um nochmal kurz den Bogen zum Film zurückzufinden. Wie gut stellt denn Memento jetzt die anterograde Amnesie dar? Generell muss man sagen, schon ziemlich gut. Also Lennart hat im Film eine sehr schwere Form anterograder Amnesie. Das heißt, wie er sagt, kann er gar keine neue Erinnerung einspeichern. Er lebt sozusagen immer im Moment. Ne? Das wird natürlich durch die Erzählstruktur für den Zuschauer veranschaulicht. Also man wacht sozusagen in der Szene auf und muss dann selber erstmal klarkommen, so, hä, wie bin ich da hingekommen? Was macht Lennart da? Womit hat er da gerade zu tun? Aber auch die Interaktion mit Menschen ist relativ realitätsnah. Also er muss sich immer wieder neu vorstellen, ne? Ja. Er kann sich ja an die Leute nicht erinnern. Aber, und das ist im Grunde der größte Knackpunkt, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, den habe ich mir jetzt fürs Ende aufgehoben. Wie kann er denn anderen erklären, dass er an Amnesie leidet? Hm. Er kann ja immer sagen, hier mein Zustand und so weiter, und ich habe hier da diesen Zustand. Das ist etwas, das dürfte er eigentlich nicht können. Möglich,
genau.
Also wenn man ihn nochmal mit HM vergleicht, der konnte das zum Beispiel nicht. Hm. Weil das Wissen darum, dass er Amnesie hat, das hat er ja bekommen in dem Zeitraum, als er die schon hatte. Deswegen ist das eine Information, die er nicht neu hätte abspeichern können. Hm. Deswegen hätte er nie von sich aus sagen können, ohne dass ihn jemand darauf hinweist, hallo, ich bin Lennart, ich habe da ein Problem mit meinem Gedächtnis.
Der hätte eigentlich noch viel verwirrter sein müssen.
Ja.
Ja. Ja, aber das sind ja so diese kleinen Mängel im Drehbuch, die wir ja schon erwähnt haben.
Ja. Dann macht er sich ja Notizen, um all das zu merken. Das basiert auf einem wahren Fall von einem Menschen namens Clive Wearing. Der hat sich auch immer Notizen gemacht, weil er sagte, ich muss mich an irgendwas orientieren. Mhm. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, der kann seinen eigenen Notizen überhaupt nicht trauen, weil er sich einfach nicht erinnern kann, diese geschrieben zu haben. Das wird im Film auch mal so ein bisschen angeschnitten, dass er Lennart gesagt hat, ich muss mir merken, wie meine eigene Handschrift aussieht, damit er dieser trauen kann. Aber er wird sich ja auch nicht daran erinnert haben können, das aufgeschrieben zu haben und sich in dem Moment gemerkt zu haben, dass, hallo, das ist meine Handschrift, der musst du trauen. Das hätte immer noch jemand anders schreiben können, weil er sich ja nicht daran erinnert, das geschrieben zu haben.
Der müsste ja eigentlich dann immer irgendwas schreiben und das vergleichen.
Genau, ja. Und dieser Clive Rearing, der wird in einem sehr bemerkenswerten Artikel von Oliver Sacks ausführlich beschrieben, also Sacks, S-A-C-K-S.
Ja.
Das ist ein sehr bekannter Neurologe, der auch vor ein paar Jahren leider gestorben ist, der extrem gute Bücher über neuropsychologische Fälle geschrieben hat.
Ich habe dir auch schon ein paar davon geschenkt.
Ja, stimmt. zum Beispiel der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Das ist so das Einsteigerbuch, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, der sich dafür interessiert, für solche neurologischen Fälle. Und das ist auch ein berühmter Fall, also dieser Clive ist auch ein berühmter Fall von anterograder Amnesie. Und bei ihm wurde das durch einen Herpesvirus verursacht, der das Gehirn angriff.
Puh, das ist ja ganz schön krass.
Und der hatte tatsächlich eine Gedächtnisspanne von 30 Sekunden. Also nach 30 Sekunden ist er sozusagen immer wieder neu aufgewacht.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und der hatte aber auch dazu noch eine ausgeprägte retrograde Amnesie. Mhm. Der konnte sich zum Beispiel nicht an die Namen seiner Kinder erinnern. Aber was er tatsächlich immer noch hatte, wo man jetzt auch wieder überlegen kann, ist das, was woanders gespeichert ist, dass er sich an seine Frau erinnern konnte und dass er sie unglaublich geliebt hat. Und das hat sich dann so ausgestaltet, dass immer, wenn er seine Frau gesehen hat, wenn die irgendwie den Raum betrat, dann war das für ihn, als hätten die sich Jahre nicht gesehen. Und er war immer total aus dem Häuschen, seine Frau endlich wiederzusehen.
Na, obwohl, das ist ja dann eigentlich einerseits ganz schön für die Frau, andererseits aber auch wieder sehr traurig.
Ja.
Ja. Hm. Ganz schön krass, kann man sich kaum vorstellen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, wie das sein müsste.
Ja.
Oh Mann, also da kann man echt froh sein. Gibt es eigentlich, also ich weiß nicht, die Frage ist bestimmt überflüssig, aber halber ist das ja nicht, oder?
Nein.
Ja, das ist
also
ja
auch bei dem Clive hier oder bei dem HM natürlich auch, sind die Gehirnregionen nicht mehr reparabel. Mhm. Also die sind entweder komplett entfernt worden,
das
wie bei HM.
Das kann man sich nicht irgendwie antrainieren oder?
Nein, also wenn du keine Hippocampi mehr hast, dann kannst du auch, dann ist die Gedächtniskonsolidierung hin.
Oh Mann.
Also da hat man zumindest noch, also das Gehirn ist ja sehr variabel und es ist auch oft so, dass Gehirnregionen die Funktion anderer Regionen übernehmen können. Also es gibt zum Beispiel auch ziemlich krasse Fälle. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, wo wir auch MRT-Aufnahmen von Kindern gemacht haben, um da eben gewisse Dinge zu untersuchen. Mhm. Und da war auch ein Kind dabei, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob im Podcast, also die habe ich das auf jeden Fall erzählt. Das hatte nur eine Hemisphäre.
Ja, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt.
Also
ja.
Das hatte nur eine Gehirnhälfte und man hat es diesem Kind einfach nicht angemerkt. Mhm. Die Eltern wussten das auch selber nicht. und daran sieht man zum Beispiel, wie unglaublich plastisch unser Gehirn ist und wie viel einfach kompensiert werden kann.
Ja.
Aber offenbar, wenn dir beide Hippocampi fehlen, dann ist das offenbar nicht mehr reparabel. Also ja, genau. Also dass Lennart sich auf seine Tattoos und Notizen verlassen kann und auf seine dicke Polizeiakte, die er da hat und im Film relativ selbstständig agiert, also dass er auch von A nach B fährt und so weiter, das ist schon relativ unrealistisch. Also stell dir vor, du fährst halt von A nach B mit einer Gedächtnisspanne von 30 Sekunden. Du wüsstest halt nach 30 Sekunden nicht mehr, wohin du jetzt gerade auf dem Weg bist. Also ne, du müsstest das ständig in deinem Gedächtnis aufrechterhalten.
Ja,
aber dann kannst du auch nicht mehr auf den Verkehr achten und so weiter, weil du ständig mit etwas anderem beschäftigt bist. Das ist schon relativ unrealistisch.
Ja, aber ein bisschen Action muss da ja auch drin sein in dem Film. Ne?
Es
muss ja auch irgendeine Geschichte entstehen und wenn du das jetzt wirklich so realistisch umsetzen wollen würdest, dann würde ein Film entstehen, der nicht sehr spannend ist.
Ja, wahrscheinlich. Es ist ja immer noch ein Thriller, ne?
Genau, ich denke mir dann immer irgendeinen Kompromiss, haben wir ja auch schon bereits gesagt, so, es muss ja irgendein Kompromiss eingegangen werden, um das irgendwie spannend zu gestalten.
Eigentlich ist die Realität schon spannend genug. Also jetzt zum Beispiel der Clive, diese 30 Sekunden, du musst dir vorstellen, wenn er was gegessen hat und er hat sich dann, ist mit den Gedanken abgeschwiffen und hat sozusagen vergessen, dass er sich gerade was in den Mund gesteckt hat und plötzlich merkt er, hier ist was im Mund, was er nicht identifizieren kann, weil er nicht weiß, was er sich gerade in den Mund gesteckt hat.
Ja.
Also das ist einfach unfassbar.
Ich würde es mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Da bin ich froh, dass alles noch in Ordnung ist.
Ja. Okay, dann kommen wir doch mal zur Studie.
Ja.
Und das ist diesmal eine Einzelfallstudie. Das hatten wir auch noch nie, weil in der Neuropsychologie, und da sage ich danach auch noch mehr dazu, warum das so ist, wird oft mit Einzelfallstudien gearbeitet, weil das natürlich Fälle sind, die sind selten. Aber das sind oft Fälle, über die man halt sehr viel über das Gehirn lernen kann.
Ja.
Und hier möchte ich eine Studie vorstellen, die nennt sich Musical Memory in a Patient with Severe Anterograde, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch ausspricht, Amnesia, von Cavaco und Kollegen aus dem Jahr 2012. Und die haben sich einen Musiker genommen, der wird hier mit SZ, also es wird immer werden die Initialen abgekürzt, hier SZ, der hatte auch eine schwere anterograde Amnesie. Im Grunde sehr nah an dem, wie Lennart dargestellt wird und sehr nah an dem Clive auch. Und die wollten herausfinden, wie lernt man mit anterograder Amnesie neue Musik zu spielen, weil dieser SZ, der war Amateurmusiker. Sie schreiben jetzt, was wir schon wissen, ist, dass bei Amnesie oder auch bei Alzheimer die Fähigkeit erhalten bleibt, Instrumente zu spielen, wenn die natürlich vor der Amnesie gelernt wurden. Das trifft aber auch generell auf motorische Fähigkeiten zu. Also wenn du vor der Amnesie gelernt hast, Auto zu fahren oder Golf zu spielen und so weiter, dann kannst du das auch nach der Amnesie noch.
Ja.
So wie im Film, wie der Sammy auch immer noch die wusste, wie er die Insulinspritze geben muss.
Oder der Lennart, wie er noch Auto fahren kann.
Genau. Und durch Patienten wie HM wissen wir auch, dass Lernprozesse im prozeduralen Gedächtnis durchaus stattfinden können. Mit dem HM wurden tatsächlich sehr ähnliche Tests gemacht wie mit dem Lennart. Also das mit dem Elektroschock und so weiter, mit diesen verschiedenen Figürchen und so weiter, das ist auch waren Tests nachempfunden. Und der konnte tatsächlich lernen, dass er diese meiden sollte, diese, wo er Schocks bekommt. Und jetzt haben die Forscher sich eben gefragt, naja, wie ist das denn jetzt, wenn Musiker neue Stücke lernen sollen? Also sind die in der Lage, neue musikalische Stücke sich anzueignen und die nach und nach immer besser zu spielen? Oder gibt es da keine Besserung? Und der SZ, der ist 51 Jahre alt gewesen zum Zeitpunkt der Studie. Und er hat mit 42 auch Herpes bekommen, daraufhin eine Entzündung des Gehirns. Und im Temporallappen, also genau dort, wo Heim auch seine Schädigung hatte, hatte er auch starke bilaterale Schädigungen, das heißt an beiden Hemisphären.
Aber es kommt wohl öfter vor mit Herpes, dass das dann sowas auslöst.
Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht aus, aber es hat offenbar teilweise sehr krasse Konsequenzen, ja.
Da muss man ja echt aufpassen, wenn man Herpes hat.
Ja. Bei ihm war auch die linke Hemisphäre stärker betroffen. Also er hatte auch im Grunde keine Amygdala, kein Hippocampus mehr und auch die Inselrinde war beschädigt. Und der hatte auch eine anterograde Amnesie, das heißt, der war nicht in der Lage, irgendeine Art von deklarativer Information zu speichern. Das prozedurale Gedächtnis schien aber unbeeinträchtigt, Sprache und IQ ebenfalls und auch er hatte auch eine normale Emotionalität. Was er aber auch noch hatte, ist etwas, das nennt man Anosognosie. Das bezeichnet, dass er sich der Krankheit selber nicht bewusst war. Also wenn man ihn gefragt hat, ist irgendwas mit deinem Gedächtnis, dann hat er gesagt, nö, nö, alles ganz normal. Obwohl er halt genau den Zustand hatte, den Lennart auch hatte. Er hatte zwischen 12 und 18 Jahren Saxophonunterricht und dann auch in einer Jazzband gespielt. Und nach der Highschool hat er dann aber aufgehört und erst wieder 3 Jahre nach der Gehirnschädigung angefangen, Saxophon zu spielen. Also 27 Jahre Pause gemacht. Und die Familie hat erzählt, die war überrascht, wie gut er das konnte und wie gut er das trotz seiner Gedächtnisschädigung konnte. Und seit 6 Jahren spielte er zu dem Zeitpunkt der Studie in einem Amateurorchester. Und der Leiter hat gesagt, naja, so von der Leistung her ist der als durchschnittlich zu betrachten. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihn so als 5 beurteilen. Also war jetzt nicht der Beste, aber war jetzt auch kein schlechter Spieler. Der hatte ein paar Schwächen, was das Tempo anging. Also er konnte generell das Tempo nicht so gut beibehalten, aber generell fiel er jetzt nicht besonders negativ auf. Einer der Autorin der Studie hat geschrieben im Artikel, dass er ihn mal aufgesucht hat nach einem Konzert. Also er hatte ein 2-stündiges Konzert gegeben mit dem Orchester und der Autor hat ihn dann mal gefragt so, ja, wann beginnt denn das Konzert? So, ne? Und da hat er darauf geantwortet, ja, ich glaube, das beginnt in ein paar Minuten. Obwohl er halt schon 2 Stunden gespielt hatte. Ne? Also das war auch wieder ein Befund oder Beweis. Ich tue mich immer Beweis mit dem Wort Beweis
schwer. Aber muss er sich dann auch nicht während des Auftritts irgendwie wundern, wo der gerade ist und was er da gerade macht?
Ja, offenbar, wenn er sozusagen das in einem Arbeitsgedächtnis das aufrecht erhält, dass er jetzt gerade dabei ist, dann geht das wohl.
Okay.
Aber sobald du sozusagen abgelenkt bist und diese 30 Sekunden vergehen, dann ist es wieder weg.
Krass.
Ja. Aber wenn du ein Musikstück spielst und dich voll darauf konzentrierst, dann funktioniert das ja. Ne? Und das funktioniert bei ihm offenbar auch genauso.
Okay.
Ja, weil sonst, also wenn das nicht mal...
Ja, da würde er dann immer wieder von vorne beginnen.
Dann müsste er immer nach 30 Sekunden sich fragen, wo bin ich hier,
und
warum habe ich einen
Saxophon? Pause machen, genau.
Ja.
Ja, deswegen die Frage, also das ist ja dann schon, aber interessant, ja.
In einer vorangegangenen Studie, mit ihm wurden schon ein paar Studien durchgeführt, sollte er ein Stück spielen, das er nicht kannte, und zwar 8-mal hintereinander.
Ja.
Und immer hat man 30 bis 60 Sekunden Pause dazwischen gemacht. Und zwischen den Durchgängen konnte er sich nicht erinnern, das Stück jemals gespielt zu haben, obwohl er das 30 Sekunden vorher erst beendet hatte. Also das ist zeigt ganz gut, wie krass die Gedächtniseinbußen waren. So, und was haben die jetzt in dieser Studie gemacht? Die Studienleiter haben insgesamt 16 Songs rausgesucht. 11 Songs, die der SZ im Orchester proben würde, aber die ihm aktuell noch unbekannt waren. Und 5 Kontrollsongs, die ihm ebenfalls unbekannt waren und die er auch nicht weiter proben würde. Dann wurde seine Performance 2-mal aufgezeichnet, nämlich einmal bevor das Orchester die Proben begann und einmal nach 3 Monaten Proben. Alle Songs wurden von ihm allein gespielt, aber er hat dabei von Noten abgelesen. Also er hat auch gesagt, er kann nur Saxophon spielen, wenn er Noten liest. Sozusagen frei spielen konnte er nicht, bis auf einen einzigen Song, den er halt ganz weit in seiner Vergangenheit mal gelernt hatte. Und diese Aufzeichnungen wurden dann von einem unabhängigen professionellen Saxophonexperten beurteilt. Die wurden ihm dann in randomisierter Reihenfolge vorgespielt, also sowohl von vor der Probe als auch nach der Probe und dann hinsichtlich verschiedener Kriterien eingestuft. Mhm. Ja, was haben die jetzt gefunden? Also wie gesagt, die beiden Zeitpunkte waren mindestens 3 Monate auseinander, ne? Und weder zu Zeitpunkt 1 noch 2 konnte er sich erinnern, die Stücke jemals gespielt zu haben, obwohl er halt zu Zeitpunkt 2 die Stücke über 3 Monate hinweg geübt hatte. Mhm. Und was man auch gefunden hatte, dass die Leistung sich tatsächlich gesteigert hat. Also zumindest bei den 11 Übungssongs. Da zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede. Also obwohl er sich auch beim zweiten Zeitpunkt nicht daran erinnern konnte, das jemals gespielt zu haben, konnte er das besser spielen als vor den 3 Monaten.
Ja.
Und bei den 5 Kontrollsongs, die er ja nicht geübt hat in der Zeit, konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden und hat auch teilweise schlechter performt beim zweiten Mal. Das heißt, was die Autoren jetzt geschlussfolgert haben, es zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen der Fähigkeit, neue Stücke zu lernen und der Erinnerungsleistung daran, weil er konnte... Ne, es war einfach so, als hätte er das Spiel zum ersten Mal gespielt, aber konnte es nach den 3 Monaten trotzdem besser. Aber der professionelle Saxophonist meinte auch, dass ein nicht beeinträchtigter Spieler in 3 Monaten eine wesentlich größere Leistungssteigerung erfahren hätte als er jetzt. Aber die Autoren haben auch geschrieben, naja, um das jetzt wirklich zu betrachten, hätte man eine Kontrollgruppe noch mit reinnehmen müssen in die Studie.
Zum Vergleich.
Zum Vergleich, genau. Was aber noch erwähnenswert ist, das wurde auch noch weiteren Personen vorgespielt, die einfach mal so ein subjektives, also eine ganz subjektive Einschätzung geben sollten, wie sich das für sie anhört. Ne? Und da haben viele Leute gesagt, naja, das, was er da spielt, auch nach den 3 Monaten, das klingt irgendwie so mechanisch, so roboterhaft, also so wenig leidenschaftlich. Und das wurde auch durch das Rating des professionellen Saxophonisten so ein bisschen belegt. Der hat nämlich gesagt, dass der sich in den Bereichen, wo es mehr so um Emotionalität der Musik handelte, also Intonation oder Bewusstsein für Rhythmus und so weiter, dass er sich da nicht großartig verbessert hat. Also das ist offenbar was, was ihm immer noch schwer fiel. Aber ja, genau, das ist ein Beispiel für so eine Einzelfallstudie, eine neuropsychologische Einzelfallstudie, die nochmal ganz schön den Unterschied zwischen deklarativem und prozeduralem Gedächtnis darstellt und dass Menschen mit anterograder Amnesie, obwohl sie sozusagen immer nur im Moment leben können, trotzdem noch im prozeduralen Gedächtnis neue Erinnerungsleistungen abspeichern können, obwohl sie sich dessen nicht bewusst sind.
Das ist schon ganz schön interessant, finde ich, ja.
Finde ich auch, ja.
Echt. Wow.
Damit wären wir beim Wissenschaftslexikon angelangt. Und dabei möchte ich erklären, was Neuropsychologie eigentlich ist und was daran eigentlich so spannend ist. Neuropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der biologischen Psychologie mit Anleihen aus klinischer Psychologie und Neurowissenschaften. Und Fragestellungen, mit denen sich die Neuropsychologie beschäftigt, sind zum Beispiel, wie wirken sich Prozesse im zentralen Nervensystem auf Erleben und Verhalten des Menschen aus? Also was für einen Einfluss haben Gehirnprozesse auf das Erleben und Verhalten von Menschen? Und das ist eine Disziplin, die relativ stark klinisch oder medizinisch geprägt ist. Deswegen nutzt man eben oft unter Patienten, die Hirnschädigungen haben. Also man weiß, okay, die haben in einem gewissen Gehirnareal eine Schädigung und jetzt gucken wir, wie die in gewissen Aufgaben abschneiden, um dann Rückschlüsse darauf zu schließen, welche Gehirnareale für welche Prozesse zuständig sind. In der experimentellen Neuropsychologie ist es so, aus ethischen Gründen kann man natürlich jetzt nicht sagen, okay, wir haben hier einen Menschen und dem schädigen wir mal Gehirnareal XY und gucken mal, wie der abschneidet. Das ist natürlich nicht möglich.
Nein.
In Tierstudien ist sowas aber möglich, zumindest teilweise.
Na
also,
toll.
Ja, bei Tierstudien wird tatsächlich darauf zurückgegriffen, Gehirnareale gezielt zu schädigen. Oder man kann die auch pharmakologisch blockieren, also dass man das, also dass man die irreversibel, reversibel schädigt, so. Also dass man sozusagen, dass es vorübergehend nur nicht intakt ist. Man kann aber auch gewisse Areale elektrisch reizen, um die dann besonders aktiv zu machen. Aber das ist bei Menschen nicht möglich.
Glücklicherweise.
Bei Studien mit Menschen sind wir angewiesen auf zufällig auftretende Läsionen im Gehirn, die man dann eben, wie gesagt, in Einzelfallstudien untersuchen kann. Die klinische Neuropsychologie beschäftigt sich dann noch mehr mit der Diagnostik und Therapie von Funktionsstörungen hirngeschädigter Personen. Also da geht es nicht nur darum, wie wirkt sich das jetzt aus, sondern wie können wir denen helfen, ne? Und oft untersuchte Phänomene sind zum Beispiel die Aphasie, das bezeichnet Verluste des Sprachvermögens oder des Verstehens. Dann Apraxie, das ist die Störung zielgerichteter Bewegung. Und Agnosie, das ist das Unvermögen, trotz erhaltener Funktionstüchtigkeit des betreffenden Sinnesorgans, Sinneswahrnehmung als solche zu erkennen. Und gerade die Agnosie, das ist ein Bereich an Krankheiten und Störungen, die unfassbar faszinierend sind. Also das sind zum Beispiel Personen, die haben einen intakten Sehapparat, also die sind von den Augen her nicht blind, aber die können trotzdem gewisse Dinge einfach nicht mehr wahrnehmen, weil die Weiterverarbeitung dieser Reize im Hirn gestört sind.
Was können die zum Beispiel nicht mehr wahrnehmen?
Also es gibt das mit Faszinierendste ist die Prosopagnosie. Das bedeutet, dass man Gesichter nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist eben auch der berühmte Fall des Mannes, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Ja. Der Sinnesreiz kommt im Gehirn an. Also sie sind nicht blind, die gehen nicht blind durch die Gegend. Die haben sozusagen ein volles Gesichtsfeld so. Aber die können das nicht mehr interpretieren. Die sehen dann nur noch eine wirre Ansammlung von Winkeln. Und also ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, weil wie soll man sich das vorstellen können? Ja. Aber die sehen halt, also die können die einzelnen Informationen nicht mehr zu dem Gesicht integrieren. Verstehst du? Und deswegen
Ich stelle mir das gerade vor, dass man dein Gesicht dann nur auch so sieht, so als kubistisches Gemälde.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, ist das in etwa so, ich weiß es nicht. Ja. Aber das hat halt enorm krasse Konsequenzen so. Und das ist halt das, was Oliver Sacks in seinen Büchern auch beschreibt. Ja. Oder den Neglect, den hatte ich auch schon mal, den hatte ich irgendwo anders mal erwähnt, kürzlich. Der halbseitige Neglect, da hatte ich mal ein Referat drüber gehalten, das ist auch eine unfassbar faszinierende Störung. Die tritt auf nach Schlaganfällen in gewissen Gehirnregionen.
Ja.
Und die Personen sind auch völlig problemlos in der Lage zu sehen, also der Sehapparat funktioniert einwandfrei, aber die ignorieren eine Seite der Welt. Und das zeigt sich dann zum Beispiel so, dass wenn die einen Teller vor sich haben mit Essen, dass sie dann nur die linke Seite des Tellers, also nur die, ich weiß nicht mehr, das betraf eine Seite immer stärker als die andere, ich weiß leider nicht mehr welche, aber dass die halt die eine Seite des Tellers nicht aufessen, weil die für sie nicht existiert. Wenn man dann hingegen den Teller um 180 Grad dreht, dann essen die den Rest dann auch noch auf.
Ach, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Oder wenn die im Krankenzimmer sind und die Verwandten stellen sich halt auf eine Seite des Bettes, dann findet da keine Interaktion statt, weil die nicht wahrnehmen. Ne? Also das ist unfassbar.
Echt faszinierend.
Ja, also das ist halt so für mich auch das, also ich habe ja so eine Schwäche für Gehirnforschung und so weiter. Mich hat es ja professionell jetzt nicht in die Richtung verschlagen. Aber das Gehirn ist so komplex, ne? Und es sind so viele Subprozesse, die zu unserem normalen Erleben und Verhalten führen. Und wenn dann nur ein kleines Puzzleteil irgendwie nicht funktioniert, dann hat das so krasse Konsequenzen, die man sich einfach überhaupt nicht vorstellen kann.
Ja.
Und deswegen, wer das ebenso faszinierend findet, der sollte wirklich mal die Bücher von Oliver Sacks lesen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, aber
man kann es nicht oft genug erwähnen.
Ja.
Ja. Ja gut, dann war's das für diese Folge, oder?
Ja, das war's. Und du kannst noch erwähnen, was wir beim nächsten Mal vorhaben.
Ja genau, noch die kleine Vorschau zum nächsten Mal. Also den nächsten Film, den wir besprechen werden, wird The Broken Circle sein. Von Felix van Gröningen.
Ja, ein sehr, sehr, sehr trauriger Film.
Ja. Und ja, alles Weitere erfahrt ihr dann in der nächsten Folge,
genau,
worum es dann genauer geht. Ja, und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und
ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Genau, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine schöne Woche.
Ja, bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.